Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thorsten, ich begrüße dich.
Willkommen beim Geek-Café.
Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir mal wieder, aber so oft bist du ja nicht mein Co-Moderator sozusagen.
Ich bin jetzt bei Folge 573, glaube das vierte Mal dabei. Oder dritte? Keine Ahnung.
Das weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Ich kann das...
Also ich bin öfter erwähnt worden, aber...
Ja, das ist korrekt, ja. Du bist quasi heute unser Barmer Ersatzpodcaster.
Oh.
Ja, ja.
Schöne Grüße an Thomas im Urlaub.
Ja, genau. Der macht's richtig.
Mhm. Und wir sind heute einen Tag früher.
Ja, oder sogar zwei Tage früher, je nachdem. Manchmal nehmen wir ja auch am Sonntag auf.
Ja.
Schauen wir mal. Wir sind quasi.
Ja, da ich aber den Geek-Café immer montags höre, ist mir das eigentlich egal, wann ihr den aufnimmt.
Okay.
Weil ich fahre immer zur Arbeit und dann ist der Geek-Café da.
Also diesen Montag wirst du bestimmt nicht zur Arbeit fahren, weil da ist der 1. Mai.
Ja, aber da bin ich ja auch dabei, da höre ich mir den Podcast auch nicht nochmal an, oder?
Das kannst du gerne machen, so eine Art Qualitätskontrolle.
Qualität? Ich dachte, ja, war die österreichische Aussage.
Ach Gott, ja, aber der hängt sich immer noch darüber auf. Ja, ja, ich habe es jetzt auch gerade vergessen. Was hat er immer gesagt? Regelmäßige Mittelmäßigkeit, hat er gesagt. Ja, okay.
Ja gut, aber in der Mitte zu sein ist doch gar nicht so schlecht.
Es ist besser als ganz am Ende, ne? Und was nützt dir die beste Qualität, wenn du unregelmäßig sendest? Also ich bin lieber regelmäßig mittelmäßig.
Ja, aber ja, regelmäßig ist bei mir so eine Sache.
Ja.
Ich glaube, ich sollte mal wieder regelmäßiger podcasten.
Ja, aber regelmäßig ist ja auch einmal im Jahr.
Ja, sagen wir mal so, regelmäßig Podcast veröffentlichen, mache ich.
Ja.
Also wöchentlich 4 Stück.
Du bist halt im Hintergrund. Genau, genau.
Bin ja nun mal der Produzent.
Ja.
Aber bald komme ich ja wieder auf die Ohren.
Ja, wir warten alle gespannt.
Ja, das werden wir abwarten. So, aber wir haben hier ein schönes Dokument, was du mir freigegeben hast.
Ja, genau. Ja, du, mal gucken, was wir da so von abarbeiten. Wir müssen uns ja jetzt nicht sklavisch an unsere Themen halten. Das machen wir ja sonst auch nicht.
Also machen wir eigentlich auch nicht, werden wir telefonieren. Also ich bin der Thorsten, der mit Tobi immer telefoniert. Du hast ja im letzten Mal gesagt, dass ich immer diese Backup-Kontrolle mache oder sowas, ne?
Ja, wir machen quasi dann nochmal so ein Aircheck, wie man so in der Radiosprache sagt, ne?
Ich glaube, wir haben auch nie ein Thema und sind dann ungefähr immer bei einer Dreiviertelstunde.
Ja nun, das ist dein Heimweg sozusagen, ne?
Ja, also.
Wir hätten da echt ein Format draus machen können. Wir hätten das quasi.
Hab ich dir gesagt. Nimm doch den Kack auf.
So ein Daily-Podcast-Format machen können, ja. Das ist.
Und dann mit Überschrift: Ich hab keinen Bock.
Ja, genau. Es ist so der grüne Faden.
Wenn man so ein Daily-Podcast im Auto macht, ja zum Beispiel Radio Bastard.
Mhm.
Ja, der ist ja. Der mit über fast alle 3000 Folgen. Einer der deutschen Podcasts mit den meisten Folgen.
Mhm.
Radio Bastards.fm übrigens ist jetzt bei 2357.
Naja gut, wenn ich das fast jeden Tag mache, ist das ja auch relativ einfach, die Zahl zu erreichen.
Ja, also ja. Und wenn er das nicht machen würde, dann hätte der schon längst einen Herzinfarkt.
Also meinst du, es ist Therapie? Okay.
Das ist hundertprozentig Therapie.
Ja.
Also da muss man ganz klar sagen, manche Leute brauchen Podcasten zum Therapieren, manche brauchen es einfach zum Leben und ganz ehrlich, manche podcasten leider nicht mehr.
Das ist richtig, ja, ja.
Also ich erwähne das jetzt mal hier, weil ich mache ja jetzt Podcast seit 17 Jahren und ungefähr genauso lang macht oder hat Nikolas Semak das auch gemacht. Und er ist jetzt die Woche an einem Schlaganfall gestorben. Ist ungefähr, ich weiß nicht, wie alt er genau war, aber so um die 45, 50. Also achtet bitte da auf euch. Schlaganfall kann jeden treffen. Und aber Nicolas ist vielleicht der Name nicht, aber 4000 Hertz, der Macher von 4000 Hertz und ist einer der Pioniere der deutschen Podcast-Szene gewesen.
Ja.
Und wie ich jetzt die Nachricht gekriegt habe, ups.
Ja.
Also es geht schon irgendwie an den Nieren, wenn man das hört, dass die Einschläge näher kommen.
Ja, das ist so. Das ist so.
Also wir machen jetzt keine Schweigeminute, sondern wir sprechen, weil das hätte Nicolas gerne gehabt, weil er war nämlich ein durch und durch Podcaster.
Das ist richtig, ja, ja.
Also keine Schweigeminute. Also machen wir weiter.
Genau. Jetzt haben wir die Stimmung wieder richtig in den Keller gezogen. Jetzt bin ich wieder
richtig. Da können wir ja bei Corona bleiben, oder?
Naja, Corona, das ist unser alte Themenüberschrift sozusagen, weil das irgendwie immer so ein bisschen noch mit zusammenhängt, was wir da oben drin stehen haben. Aber naja, lass uns mal versuchen, in die Apple-Woche einzusteigen. Du hast recht, sonst reden wir ja nur irgendwie über Meta.
Also, du willst Themen. Weiter trauern.
Es gibt auch positive Themen aus dem Apple-Kosmos. Oh.
Positive Themen.
Ja, doch, gibt es. Es ist zwar jetzt nicht das erste Thema hier, was positiv ist, also, aber...
Was ist das letzte, was ich unten reingeschrieben habe?
Ist auch nicht positiv, nein. Aber in der Mitte gibt es durchaus positive Themen.
Aber wir könnten ja ganz am Anfang sein. Übrigens, wenn ihr jetzt noch auf alte Systeme seid, ne? Also wenn ihr hier auf Big Sur und Monterey seid und auf ältere, nicht aktuelle Softwaren seid, macht ein Sicherheitsupdate.
Ja.
Weil da ist wohl irgendwie so ein richtiger heftiger Bug gerade drin. Bösartige Programme können mit Kernelrechten ausgelöst werden. Also bitte macht die Sicherheitsupdates. Das ist sehr, sehr wichtig.
Richtig, Sicherheitsupdates sind immer gut. Man sollte natürlich auch so neue Systeme haben, dass man noch Sicherheitsupdates installieren kann. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Ja.
Ja, also iPads oder iOS 15 sollte noch laufen. Also das, was da, ich glaube, so Rechner von 2010 und 2000 kriegen, glaube ich, nichts mehr, oder?
Glaube ich nicht. Da gab es ja eine Grenze bis zu gewissen Betriebssystemkompatibilität, aber wir verlinken den Beitrag. Also
ganz ehrlich, ich benutze Geräte zwar auch lange, aber nur so lange, wie die aktuelle Software draufläuft.
Ja.
Und danach wechsle ich die einfach, weil Sicherheitsupdates okay, aber ich möchte auch schon den aktuellen Stand an Geräten haben. Ich muss jetzt nicht das letzte M2, M Pro, M so und so haben.
Ja.
Aber die aktuelle Software sollte mindestens drauflaufen.
Ja, aber da hat man ja auch ein sehr großes Spektrum, weil es läuft ja noch auf sehr vielen alten Geräten auch die aktuelle Software. Also so 5 bis 7 Jahre hat man da ja teilweise Zeit, ein Update zu fahren. Ne?
Ja gut, wenn ich jetzt sehe, dass ich habe jetzt bei meinem Schwiegervater der hatte noch ein Windows-Gerät und der ist noch gar nicht so alt, 2006 oder 2007. Ist schon alt, ne?
Oh, das ist sehr alt. Für ein Windows-Gerät ist das natürlich sehr alt.
Moment, ne, was war das hier? Ein i7 oder 7000 irgendwas?
Okay, 7600, ja. Aber das müsste eigentlich neuer sein als 2006, glaube ich, du.
Oder ist das 2017?
Das ist aber ein Unterschied, ob 2017.
Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich kenne mich im Windows nicht so aus. Drücken Sie Start, um zu beenden. Das sagt doch schon alles. Auf jeden Fall hatte er ein... Dann ist das, Entschuldigung, dann vertue ich mich, die sind das 2016er Laptop gewesen.
Okay.
i5 oder i7.
Ja.
Und der war so langsam. Und der Mann ist über 70 und den kann man auch nicht mehr erklären, das geh nicht auf unbedingt den Seiten, drück da nicht drauf. Zum Beispiel, es gibt ja sogar Computerprogrammseiten, da darf man nicht drauf gehen. Weil die nur entweder mit Werbung und irgendwas drauf sind. Und wie willst du dann so einem Mann das erklären? Also habe ich den jetzt ein MacBook hingestellt von 2012.
Ja.
Das Ding rennt. Ja, ist jetzt, was ist da? Metura oder was ist da drauf? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall das letzte Betriebssystem, was auf dem Rechner lief. Und es läuft. Und vor allem, ey, das ist sicher. Es ist ein Mac.
Ja, ja, klar.
Mhm. Und der so, wie? Der ist ja schneller wie meiner. Ja, und der läuft auch noch. Okay, das war dann doch sehr positiv für ihn. Und so habe ich ihn jetzt endlich auf Mac.
Ja, 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 klar.
Ja, warum bin ich denn damals auf Mac umgestiegen? Als Apple, als nicht mehr, als Microsoft Systembetreuer im Haus. So, ja, die kennen die doch mit dem Computer aus. Können Sie mir mal helfen? Dann kann ich immer sagen, ich habe gar kein Windows. Also nicht Systembetreuer, sondern wie nennt man das? Key Manager oder Büromanager für Hardware und Software? Also ich habe dann die Leute angerufen, die dann die Sachen reparieren sollten, aber so einen Drucker installieren oder ein Software-Update machen, das konnte man immer.
Naja, klar.
Ja, aber ich habe jemand dazu gebracht, wieder einen vernünftigen Rechner zu haben.
Sehr gut. Ein Windows-Rechner weniger im Einsatz.
2012er.
Gut.
Jetzt hat er zwei Rechner, sogar einen, ja, den Mac Mini 2014. Ja, und den MacBook Pro 2012.
Sehr gut. Mhm. Gut, gut.
Der könnte eigentlich schon fast bei dir in das Apple Museum rein, ne?
Naja, Mac Mini 2014, da kann man noch einiges mit anstellen.
Ja, schon, der hat 16 GB Arbeit, RAM ja, drin gehabt.
Ja, ja.
Und zwei SSDs drin.
Ja. Gut.
Zweimal 500 GB.
Dann lass uns trotzdem mal versuchen, in unsere vorbereiteten Themen einzusteigen.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Ja, ja. Schauen wir
steht
mal.
Steht ja gar nicht drauf. Mein Schwiegervater steht ja gar nicht drauf.
Nee. Ja.
Aber der braucht dann keine Chips.
Genau, der ist ausgestattet. Der hat sie schon alle, genau. Ja, TSMC hat anscheinend Probleme mit der 3-Nanometer-Fertigung. Und das berichtet zumindest die EET Times. Und die haben geschrieben, dass sie Informationen aus Insiderkreisen haben. Naja, woher auch sonst?
Ja, von dem Busfahrer.
Ja, genau. Zumindest berichten
sie. Gut, wenn er auf dem Ampel-Campus lebt.
Naja, wie auch immer, kommt drauf an. Zumindest berichten sie, dass zu geringe Outputs oder die Chip-Ausbeute ist zu gering und die ist derzeit nur bei 55%, was aus einem Wafer gerade rausfallen kann. Und das ist ein bisschen wenig. Und sie versuchen ja quasi den Output bis zum Ende des Jahres auf circa 60-65% hinaufzuschrauben oder quasi die Produktionsqualität anzuheben. Und das erklärt natürlich, oder es könnte natürlich auch erklären, warum Apple so ein bisschen durcheinander kommt mit ihren Produktionsupdates und mit ihrer Umstellung. Und ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe mal, dass sie das spätestens bis zum September in vernünftige Qualitätsstufen oder in Quantitätsstufen heben können, weil im September brauchen wir die 3-Nanometer-Fertigung dringendst für die A17-SoCs, die in den iPhones drin hängen, weil die sollen logischerweise oder müssen mehr oder weniger, um natürlich auch einen Qualitäts- und Performance-Schub zu bekommen, auf 3 Nanometer Produktionsbreite basieren, sonst sieht es da schlecht aus. Also Apple braucht
händeringend
wesentlich energieeffizienter, performanter.
Also dadurch, dass die dünner sind, die Leitungen, muss da nicht so viel Strom durch?
Es ist jetzt ein bisschen sehr, sehr drastisch heruntergebrochen. Aber
ja, ich frage mal ganz, weil alle sprechen so, 3 Nanometer, 5, 4, so und so. Ja, ist mir das nicht egal, wie dick die sind?
Du kriegst viel mehr SoC physisch untergebracht sozusagen, um das jetzt mal stark runterzubrechen. Aber und dadurch.
Ein Handy kann ich sagen, da ich so einen kleinen Chip haben möchte, kann ich verstehen. Aber interessiert mich denn 3 Nanometer beim MacBook oder beim noch schlimmer bei dem Mac, also bei so einem großen Standgerät ist mir doch egal, wie groß der Chip ist, außer Hitze entstehend.
Naja, das ist ja nicht egal, wenn du einen wesentlich energieeffizienteren Chip hast. Ne? Und wenn du auch, ich breche das jetzt mal ganz stark runter, je größer der Chip von der Physis ist, also von der Darreichungsform, je inperformanter wird er natürlich auch, weil dementsprechend dann die Datenreise im wahrsten Sinne des Wortes von A nach B wesentlich länger dauert, als wenn ich einen physisch kleineren Chip habe.
Aber wenn ich jetzt mal rechne, weil ich habe ja irgendwann mal ein bisschen Elektrik gehabt, aber wirklich Schule. Das heißt also, wenn ich eine größere Leitung habe, habe ich doch weniger Widerstand. Also kann meine, die Geschwindigkeit doch schneller. Wenn ich weniger Widerstand habe, ist die Geschwindigkeit doch höher. Also müsste doch eigentlich eine große Nanometerzahl besser sein, wie eine kleine, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Natürlich nicht mit Temperaturen, weil umso größer, umso mehr Energie, umso mehr Temperatur erzeuge ich. Und umso mehr Energie brauche ich, ja.
Genau, und je höher natürlich ist dann auch die Energieaufnahme letztendlich. Und dann hast du natürlich viel mehr Energieabgabe und Energieverlust, also einen größeren Overhead, der dadurch entsteht. Und damit, das will man natürlich nicht. Das ist ja das große Problem, sage ich jetzt mal so. Man will halt einen energieeffizienten Chip haben, der eine große Leistungsaufnahme hat und dadurch weniger Leistung verschwendet, mehr oder weniger. Das ist so immer schwierig, das zu erklären, dass es jetzt
wenn ich dann übersehe, dass Anfang der 80er Jahre die PCs oder die Schrankwände eben mit einem 400-Volt-Anschluss dran sind und kurz Zeit später kamen dann welche mit 220 Volt und waren nur noch so groß wie eine Hutschachtel und haben mehr Leistung gebracht.
Ja, genau. Und je mehr Wärme natürlich.
Millimeter, ne? Nicht Nanometer.
Und je mehr Wärme natürlich entsteht, je mehr hast du natürlich auch Probleme, was sich natürlich auf die restlichen Komponenten auswirkt, auf dem SoC, auf dem Chip oder auf dem Mainboard dann letztendlich, wo der SoC drauf ist. Also bei Apple heißt es ja Logic Board und nicht Mainboard. Aber das wirkt sich natürlich auch auf die Umgebungskomponenten auf, gerade jetzt im MacBook-Bereich. Ne? Und das ist das. Das große Problem, warum man halt auf 3 Nanometer runter möchte.
Aber ich bin ja bis jetzt hier nur Gast. Und Gäste dürfen ja auch blöde Fragen stellen.
Genau. Hättest du mir vorher gesagt, dass du mir so eine blöde Frage, in Anführungsstrichen so eine blöde Frage stellst, hätte ich mich da thematisch noch besser darauf vorbereitet.
Ja. Nee, das wäre doch gemein, das wäre doch unlustig.
Aber das kann ja jeder, ne? Vorbereiten kann sich ja jeder.
Ja. Ja gut, aber sind das immer noch, man kennt ja so aus dem Fernsehen diese runden Dinger, wo die so ungefähr so 12 Zentimeter, würde ich sagen, wo die Chips rausgeschnitten worden sind. Oder sind jetzt
die Wafer sind grundsätzlich diese großen Siliziumplättchen, die so schön schimmern und glänzen. Meistens werden sie dann auch rund abgebildet oder dargestellt. Es gibt aber auch eckige Wafer. Also das Runde ist quasi so diese klassische Darstellungsform, die man immer noch im Fernsehen sieht. Und aus diesem Wafer werden
also genauso wie der Hacker, der immer mit dem Kapuzenpulli vor einem Matrix Monitor sitzt.
Genau. Aber im Normalfall sind sie halt rund, die Wafer. Das ist richtig. Und aus diesen Wafern werden halt diese SoCs rausgeschnitten, mehr oder weniger.
Aber die sind doch eckig, oder?
Die SoCs sind eckig, ja. Im Regelfall sind sie eckig.
Ist der Vorteil, da einen runden Wafer herzustellen?
Kann ich dir nicht sagen, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
Also beim Lackieren auf jeden Fall. Also weil du musst ja die hinterher lackieren, ist natürlich einfacher, ein rundes Teil zu rotieren zu lassen und dadurch den Lack vernünftig auftragen zu können und das ja gleichmäßig als ein eckiges Teil. Na gut.
Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar durch ein Epoxidharzbad durchsickern. Ich weiß nicht, ob sie lackiert werden oder das ist ja nur eine Schutzschicht, die da oben drüber liegt über dem Wafer an sich, dass die Leiterbahnen dementsprechend geschützt sind.
Vielleicht könnte man ja mal ein Interview kriegen mit einem Waferhersteller.
Ja, viel Spaß. Versuch das mal. Das haben schon andere so probiert.
Schwer? Siemens und sowas, gibt's die noch?
Ja, aber man will ja dann auch themenbezogen mit irgendjemandem von TSMC sprechen oder was auch immer.
Ja, aber wenn man überhaupt erstmal weiß, weil viele da draußen, mich eingeschlossen, haben so ein allgemeines Viertelwissen, würde ich sagen, noch nicht mal Halbwissen.
Ja.
Da ist doch auch schon mal schön, wenn man da mal irgendwo die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen, die da Ahnung von haben.
Das ist richtig, ja.
Sonst würde die Sendung mit der Maus nicht so erfolgreich sein.
Genau.
Wir könnten ja mal Sendung mit der Maus antitschen. Wie stellen wir?
Ja, genau. Das Geheimnis bei der Sendung mit der Maus ist ja, dass sie wirklich auch dass sie komplexe Themen relativ einfach erklären, so dass es jeder versteht. Das ist das ganze Gegenteil, was ich eben gerade gemacht habe.
Warum habe ich nachgefragt?
Ja, das ist halt so. Das ist die Kunst, was sehr komplex ist, relativ simpel und einfach zu erklären. Und das ist.
Das finde ich auch immer so schön bei Meetings, wenn wir Meetings haben und die fangen dann mit ihrem Dinglish an.
Ja.
Und so, kleine Frage, was meinen Sie damit? Können Sie das mir mal in Deutsch übersetzen?
Genau.
Und damit habe ich schon Konferenzen gesprengt.
Ja.
Da sitzen da vorne drei Leute und die haben Fachwissen, können dieses Fachwissen aber nicht so runterbrechen. Und
ja.
Das ist dann immer, und
das ist die,
und vor allem, wenn du dann dich umguckst, die ganzen anderen 300 Zuschauer haben es auch nicht verstanden. Wenn da vorne drei Geschäftsführer oder Technik-Nerds da sitzen, die sich unterhalten, aber die anderen mit ihrem Viertelwissen haben keine Ahnung davon.
Ja.
Und alle nicken, ja klar, ist ungefähr genauso, wenn Thomas von Gaming anfängt zu erzählen.
Mhm.
Da nick ich noch nicht mal mehr, da habe ich keine Ahnung von.
Ja, aber gut, es gibt aber auch Hörer, die aber genau wissen.
Aber ich höre Thomas gerne zu. Also das ist nicht, der kann das Telefonbuch vorlesen, ist egal. Aber
ja.
Das ist okay. Nur ich habe da keine Ahnung von.
Und wenn er
dann von irgendwelchen Sachen da erzählt, ich so, nein.
Naja, klar, aber es gibt auch Hörer, die finden das interessant, weil die sind halt im Gaming-Bereich und die hören halt zu. Warum auch nicht? Ich soll darüber sprechen. Ja, klar.
Mhm. Ich bin ja auch alt, blond, westblond, okay.
Herbstblond, ja.
Nein, das ist Restblond.
Okay.
Das ist nicht, noch nicht mal zu mehr Herbstblond. Bei 1 Millimeter Länge.
Okay.
Aber wir sind von 3 Nanometer auf 1 Millimeter gegangen. Also ihr merkt, wie unsere Telefone ablaufen. wenn ich jetzt auf gucke, und wir sind schon über 20 Minuten, wir haben heute keinen Werbepartner.
Ja, genau. Mhm.
Also müssen wir nicht auf die Zeit achten.
Wir podcasten ja auch, wenn wir keinen Werbepartner haben. Ne? Sagen wir es
mal so. Ja, darum ja, dann bin ich dabei. Apropos kein Werbepartner.
Ja.
3 unbekannte Modellnummern.
Genau, es sind 3.
Hat nichts miteinander zu tun, aber ich fand den Übergang scheiße.
Ja, gut. Es sind 3 unbekannte Modellnummern aufgetaucht und die deuten darauf hin, dass es Desktop-Macs sein könnten. Also bedeutet, der Entwickler Nicolas Alvarez, der hat in einer Konfigurationsdatei für das Apple Whoist-Netzwerk Daten gefunden oder Modellnummern gefunden, die darauf hindeuten, dass es sich um ein Desktop-Macs handelt. Und das ist darauf zurückzuführen, weil in der Konfigurationsdatei ausgewählt ist, dass die Geräte ja, wie soll ich sagen? Man kann darauf schließen, dass es Desktop-Macs sind, dass die Geräte abgeklickt sind, wenn man sie zurücklässt, dass man eine Erinnerung bekommt. Bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel ein MacBook Pro oder ein MacBook Air, egal, zurücklässt, dann bekommt man, wenn das aktiviert ist im Whoist-Netzwerk, die Nachricht, hey, du hast dein MacBook Pro zurückgelassen, willst du es nicht mitnehmen?
Das kriege ich immer bei meinem iPad. Jedes Mal, wenn ich es im Auto liegen lasse, weil ich eben raus muss oder sowas.
Genau.
Weil ich nehme das iPad immer mit, wenn ich laden gehe. Also ich habe ja ein Elektroauto und da habe ich immer mein iPad dabei und dann kann ich eben schön einen Film gucken für die halbe Stunde.
Genau. Und bei dieser Konfigurationsdatei ist die Funktion beim Zurücklassen benachrichtigen ausgeblendet. Und das ist genau bei diesen 3 Modellnummern quasi ausgeblendet. Und daraus interpretiert man aus dieser Ausblendung sozusagen, dass es sich um Desktop-Macs handeln könnte.
Ja, oder es sind einfach nur abgeschaltet und die wollen, weil die heißen ja Mac 14.8, 14.13, 14.14.
Genau.
Aber da dachte ich ja erst an den, was ja jetzt auch durch die Internet geht, ist das iPad XL mit 14,1 Zoll mit dem M3 Pro.
Nee, glaube ich nicht. Weil
es weil kann natürlich auch sein M3, M3 Max, M3 Pro.
Nee, glaube ich nicht. Ja, weil
das dachte ich jetzt. Ne?
Also, erstmal ist es so, dass im Moment kein iPad Pro vorm Update steht. Wir haben ein aktuelles iPad Pro.
Nicht vor ein Update, aber man könnte ja nochmal größer. Genauso, wenn man sagt, ich mache jetzt ein MacBook Air in 15 Zoll, könnte man ein iPad Pro XXL auch in 14 Zoll.
Ja.
Braucht man dann noch ein iPad 14? Braucht man 14 Zoll?
Nee, iPad? Aber das ist
die nächste Frage. Ist mir zu groß.
Diese Nachricht, die du einführst, die passt jetzt eigentlich nicht zu dieser Desktop-Meldung oder dieser Wo-ist-Meldung, weil das ist.
Ja, gut, aber für mich dachte ich an 14,8, 14,13, 14,14 schon.
Nee, diese Zahl hat mit der Zollgröße wahrscheinlich nichts zu tun. Das hat andere Verbindungen, sage ich jetzt mal. Und man geht halt davon aus, dass es Desktop-Macs sind, weil halt diese Konfigurationsdatei so angelegt ist und diese Option quasi ausgeblendet ist beim Zurücklassen benachrichtigen. Und es ergibt ja wenig Sinn, wenn man jetzt eine Nachricht bekommt, wenn ich ein Mac Studio habe oder ein Mac Pro habe, nimm mich mit, du hast mich zurückgelassen, weil erfahrungsgemäß lässt man zu 99,9% sein Mac Studio zurück und lässt ihn im Büro. Und deswegen kann man daraus schließen, dass es sich entweder um ein iMac 24 Zoll Update handelt. Der ist ja auch mal dran, weil der ist immer noch auf M1 unterwegs. Oder um den lang ersehnten Mac Pro. Und vielleicht, was ich jetzt persönlich nicht glaube, könnte es auch ein Update vom Mac Studio sein. Ich denke mal, wenn man sich die letzte Gerüchtesituation anschaut, der Mac Studio wird erst nächstes Jahr abgedatet. Vorher kommt halt der Mac Pro dran, weil der ist lange, lange, lange überfällig.
Also der Mac Mini ist ja relativ aktuell, ne?
Ja, da wird im Moment nichts gemacht. Das glaube ich nicht.
Also Mac Studio auch nicht. Wirklich, der iMac wäre jetzt dran und der Mac,
Mac Pro, ja genau.
Mac Pro.
Genau.
Ja, Entschuldigung für mich, das ist einfach nur Mac. Gut. Aber es ist, was wäre denn das, was du dir am liebsten holen würdest? Wenn jetzt von den drei, die jetzt kommen könnten.
Ich bin im Moment gesättigt. Ich brauche nichts.
Ja. Also ein 24 Zoll iMac ist mir einfach zu klein.
Ja gut, der ist mir auch zu klein. Also ich würde nicht unter 27 Zoll gehen als Desktop-Rechner. Das ist so.
Ich habe ja hier einen 27 Zoll 4K-Monitor angeschlossen.
Ja.
Der ist gut. Ne? Ja. Der könnte jetzt vielleicht 32 Zoll sein, aber das wäre dann auch schon Maximum. Ne, also 42 Zoll braucht keiner.
Ja, keiner würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde das immer.
Also mein Fernsehen ist 42 Zoll. Den auf dem Moni, auf dem Schreibtisch zu stehen haben, ist mir einfach zu groß.
Ja.
Obwohl ich hatte eine Zeit lang zwei 27er 4K nebeneinander stehen. Also das war auch nicht schlecht, aber.
Ja. Aber du möchtest jetzt gerade auf unser nächstes Thema überleiten, wie ich gerade festgestellt habe.
Obwohl, ich habe jetzt einen 16 Zoller hier stehen und einen 27 Zoller, also als zwei Monitore. Das ist eigentlich auch schon okay, ne? Also mehr
das ist durchaus ausreichend. Ja gut, aber es gibt ein Thema, wo sie jetzt wirklich sehr weit in die Zukunft spekuliert haben und so sehr weit ins Blaue geschossen haben. Und nach meiner Meinung ist diese ganze Nachricht extrem spekulativ, obwohl die Vorgeschichte...
extrem? Ich finde schon 2027, finde ich schon...
Naja, es gibt ja Analysten, die planen und schauen noch weiter in die Zukunft. Also es gibt
ja... Es ist ja genauso, wenn ihr beim Bewerbungsgespräch... Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft bei uns im Betrieb in den nächsten 10 Jahren vor?
Ja, klar.
Wenn du noch nicht mal eingestellt bist.
Man sollte aber trotzdem auf die Frage vorbereitet sein, das ist richtig.
Gibt es eine Antwort zu?
Keine Ahnung, ich hab lange kein Bewerbungsgespräch.
Die Antwort bitten bei uns in den Kommentaren, die hätte ich gerne.
Ja, genau, ich habe lange kein Bewerbungsgespräch mehr geführt. Ich bin, seitdem ich denken kann, also unternehmerisch denken kann, selbstständig. Also von daher.
Mein letztes Bewerbungsgespräch, wo ich mich bewerben musste, ist bestimmt schon 26 Jahre her.
Ja. Und ich glaube, wenn ich wieder in die Wirtschaft gehen müsste oder als Arbeitnehmer unterwegs sein müsste, dann wäre es auch, glaube ich, kein klassisches Bewerbungsgespräch. Ich würde dann einfach mal ein paar Telefonate führen und gucken, was so geht in meinem Netzwerk. Also ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Weise hier mich hinsetze und eine Bewerbung schreiben müsste. Sage ich jetzt mal so ganz arrogant.
Also ich wurde die letzten zwei Jobwechsel, wurde ich abgeworben. Also
ja.
Darum, die haben sich bei mir beworben.
Ja.
Und eine Firma hat die Probezeit nicht überstanden. Juhu. Das geht übrigens auch. Aber wir sind ja bei Displays in groß.
In groß, ja. Man sollte sich diese Nachricht mal genauer anschauen und man sollte sich die Vorgeschichte anschauen, die dazu von dem Analyse- und Marktforschungsunternehmen rausgehauen worden ist. Das war die Firma Omnia. Die sind eigentlich relativ seriös, was die Berichterstattung beanlangt und was auch die Voraussagen beanlangt und auch die ganze Analyse, speziell auch im Displaymarkt. Also sie haben sich so ein bisschen auf Display-Geschichten spezialisiert und sind da relativ gut informiert. Nach meiner Meinung haben sie jetzt nicht das Standing wie der Großmeister Ross Young, den ich ja sehr verehre, sage ich jetzt mal. Das ist ja so mein Lieblingsanalyst, weil er wirklich Sachen rausgibt, die Hand und Fuß haben und auch extrem gut informiert ist und auch sehr gute Connections in die Display-Industrie hat. Aber dennoch ist es ganz interessant, dass man sich diese OLED-Geschichte mal ein wenig von vorne anschaut, die Omnia hier rausgehauen hat, weil sie haben quasi so ein bisschen die Roadmap abgezeichnet, wie Apple quasi in den nächsten Jahren die Umstellung vollzieht, ihre Geräte komplett auf OLED umzusteigen oder umzustellen und haben so ein bisschen aufgedröselt, wo das zuerst passieren wird. Das haben natürlich auch schon andere getan und das, was quasi im Vorfeld stattgefunden hat, quasi die Roadmap-Besprechung, die ist auch relativ valide und auch relativ deckungsgleich mit dem, was zum Beispiel auch Ross Young in der Vergangenheit gesagt hat. Man könnte natürlich jetzt sagen, die haben so ein bisschen bei Ross Young abgeschaut. Man könnte natürlich auch sagen, sie haben es sich erarbeitet oder sie haben quasi eigene Market Researches vorgenommen. Da ist natürlich ein großes Interpretationsfeld. Ich möchte denen jetzt hier nichts unterstellen, keine Angst. Bloß was sie halt zum Schluss rausgehauen haben, also diese Roadmap-Geschichte oder diese Roadmap-Aufstellung, die geht halt bis in das Jahr 2027. Und da sagen sie, dass ein 32-Zoll-Display rauskommen soll und ein 42-Zoll auf OLED-Basis. Das ist jetzt ja schon eine sehr vage Aussage, ne? Oder eine.
Aber wenn du überlegst, es gibt ja bis jetzt nur das 27er Display und das XDR 32.
Das Pro Display, ja. XDR, genau. Mhm.
Und es war doch jahrelang, 27 Zoll iMac, mhm. Die 24 soll man gar nicht kaufen, die sind zu klein. Und dann auf einmal geht Apple hin und streicht das 27 Zoll, nur noch das 24 Zoll. Also ist eine Nummer kleiner gegangen. Mhm. Als Einsteigergerät sozusagen. Und zurzeit haben die kein, also iMac soll ja, die Monitore sollen ja auch als iMac oder für externe Displays sein. Mhm. Aber ich glaube nicht daran, dass wir 2027 einen 42 Zoll Monitor finden. Also wir müssen erstmal wieder auf 27 Zoll und 32 Zoll gehen. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass die bis dahin den 24er sterben lassen, obwohl der ja auch deine Daseinsberechtigung hat, mhm. aber 32 Zoll ist für einen Computerarbeitsplatz groß und gut, aber viel mehr will man doch gar nicht. Gut, aber Apple und will man nicht und bringen sie raus, iPad, Uhr, wollte man vorher auch nicht und jetzt haben sie auch alle.
Ja, ich meine, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, mehr will man nicht oder das zu verallgemeinern oder dementsprechend für andere Leute zu sprechen. Das ist immer so eine Sache, ne? Da muss man halt, da bin ich immer halt sehr vorsichtig. Es gibt durchaus Anwendungsbereiche, gerade wenn ich im Videoschnittbereich unterwegs bin, wo ich halt eine sehr, sehr große Timeline habe, eine Bearbeitungstimeline habe, dass man vielleicht auch mit einem breiten Bildschirm arbeiten möchte, 21:9.
Aber wann hat Apple breite Monitore?
Nee, hat's nicht. Nein, aber so ein 42 Zoll, man weiß jetzt nicht, sie reden ja nur von 42 Zoll, ob es jetzt ein Widescreen ist oder ein was ja von
meinst du so hoch wie ein 32er und dann einfach nur breit?
Zum Beispiel, also was ja jetzt von der Display Ratio hat letztendlich oder von der Display ob es jetzt ein WQHD ist oder nur ein normaler 42 Zoll in Anführungsstrichen, das stand ja, konnte man ja daraus nicht ganz genau erlesen. Wäre auch unseriös, wenn Sie das genau spezifizieren würden, weil so ja. Bis zum Jahr 2027 zu blicken, ist in der Detail, im Detail auch nach meiner Meinung unseriös.
Gut, aber wenn ich das Pro-Display jetzt sehe, das hat 6K, ne?
Ja.
Und das hat, was hat das für ein Display drin? LED oder? Ich habe keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Das hat nach meiner Meinung Mini-LED.
Mini-LED, okay. Wenn man dann jetzt, wie viel ist das Ding denn besser? Also wenn man diese, was hast du da geschrieben? QD, OLED und WOLED. Was sind denn dann 16K oder was ist das dann?
Naja, QLED hat jetzt nichts generisch mit der Auflösung zu tun. Das ist ja die Qualität der LEDs, die da verbaut ist. Und das hat halt den Vorteil, man hat halt nicht die Effekte, die man halt bei Mini-LED zum Beispiel hat. Das ist wieder wesentlich energieeffizienter, man hat wesentlich bessere Schwarzwerte, man kann wesentlich kontrastreicher darstellen, man kann wesentlich bessere Teilbereiche oder die Teilbereiche, die man beleuchten muss, kann man wesentlich besser abdecken. Und man hat halt ja auch nicht diesen Einbrenneffekt, den man bisher hat bei verschiedenen LED-Techniken. Also das ist sozusagen, dieses OLED ist im Moment sozusagen die Königsklasse im Display-Bereich und im Qualitätsbereich. Also man hat auch die Möglichkeit, wesentlich hochdynamischere Abbildungen darzustellen und wesentlich mehr Helligkeit auch abzubilden. Ne? Also das ist also schon
die Nitzerhöhung.
Die Nitz, genau. Ja, das kann man zwar auch bei...
Ich find das ja so mal lustig, wenn die bei Standgeräten sagen, oh, der ist besonders hell. Nee, der Unterschied zwischen dunkel und hell ist besonders groß. Und deswegen sind bei Standgeräten die Nitzhöhe besser, weil beim Telefon oder beim Laptop, wenn ich davon nicht spreche, dann will ich natürlich hell sein, damit ich auch draußen vernünftig arbeiten kann. Aber beim Standgerät, weil ich im Büro habe, ist die Nitzangabe umso höher, umso mehr Kontrast habe ich zwischen und Delta habe ich zwischen kalt, also bis zwischen dunkel und hell. Und das ist dann besonders gut.
Ja, und das Problem ist natürlich auch, je höher ich natürlich die Helligkeit fahre, je höher ich die Nitzzahl nach oben drehe, je höher ist natürlich auch der... Nee, das nicht. Je höher ist natürlich auch der Stromverbrauch bei den Geräten. Das ist bei Standmonitoren, bei Standdisplays ja sekundär, aber wenn ich jetzt mit dem Laptop unterwegs bin, ist das natürlich schon wichtig.
Sekundär, ne? Würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn ich sehe, gut, die Apple-Geräte brauchen insgesamt weniger Strom und weniger Leistung wie ein Windows-PC. Na, das ist schon klar. Aber trotzdem, wenn ich da mehrere Monitore stehen habe, das zieht auch Strom. Und wenn du dann so ein nicht so gutes Konto hast, dann möchtest du auch wenig Strom verbrauchen.
Gutes Konto,
falsch gesagt. Wenig Inhalt. Also man soll schon Strom sparen. Ne? Wir sind zwar keine Kleber, aber wir sind doch schon umweltbewusst und nachhaltig.
So ist es, genau.
Entschuldigung. Ah, ich hasse Kleber. Entschuldigung. Ich finde die Sachen, die sie machen, okay. Aber wie die das versuchen umzusetzen, absolut kacke. Ist meine Meinung.
Ja, ich muss mich übrigens korrigieren. Es ist kein Mini-LED-Panel. Es ist ein IPS-Panel, was im Pro-Display XDR drinsteckt. Mini-LED finden wir derzeit nur im MacBook Pro 16 Zoll der aktuellsten Generation und im iPad Pro 12,9 Zoll.
Was auch schon groß ist und keiner braucht. gut.
Du verallgemeinerst gerne, du sprichst gerne für andere Leute, habe ich festgestellt.
Nein, ich gar nicht.
Das ist immer so ein bei mir so ein Akro-Thema, wenn irgendjemand sagt, das braucht doch kein Mensch. Und dann geht innerlich bei mir eine kleine Rakete los. Dann sage ich immer zu mir, was gibt dir das Recht, für andere Leute zu sprechen, verdammt nochmal? Wenn du das nicht brauchst, ich meine jetzt ja nicht dich jetzt konkret, ich meine jetzt, wenn irgendjemand zu mir sagt,
du sprichst mich doch an.
Ich habe doch keinen anderen im Moment, ich muss ja dich ansprechen. Aber wenn irgendjemand zu mir sagt, das braucht doch kein Mensch, ne? Dann sage ich zu ihm, was gibt dir das Recht, das zu verallgemeinern und für andere Leute zu sprechen? Auch wenn er das vielleicht jetzt nicht so meint, aber ich finde schon, man sollte sich versuchen, etwas präziser auszudrücken. Nur weil er das nicht braucht, heißt das nicht, dass es andere nicht braucht.
Hm? Brauchen und haben wollen sind zwei unterschiedliche Sachen.
Das ist richtig. Haben ist besser als brauchen, das ist auch richtig.
Ja, und wenn man irgendwas braucht und sich da nicht holt, ist man selbst schuld. Weil das Problem ist auch immer, wenn man, ich meine, war jetzt keine Person bezogen im Nachhinein, sondern ich dachte eher so, genauso wenn man sich einen gemütlichen Auto aussuchen kann und das kaufen kann, dann hat man ja Zeit. Dann kann man ja überall gucken. Aber wenn das Auto kaputt ist und man braucht übermorgen ein neues Auto, dann ist immer doof.
Ja, das ist richtig.
So meinte ich das. Nicht personenbezogen. Mhm. Jetzt nicht falsch verstehen. gehen wir mal weiter. Ich hole mich mal aus dem Fettnäpfchen hier raus.
Ja, ja.
Nee, drückst noch rein, ne?
Nee.
Neues vom iPhone Pro.
Ja, ach ja.
Dann gibt's ein iPhone Pro.
Natürlich gibt's ein iPhone Pro. Es gibt ein iPhone Pro und ein iPhone Pro Max. Jetzt bringe ich mich ja nicht ganz durch. Ich könnte es gebrauchen. Ne?
Ich habe ein iPhone Pro. Fällt mir gerade so auf. Oh Gott, boah, Thorsten.
Ja, also, ja. Wir sind jetzt gerade also, in
die Foto, ich meine, ich habe das nur gekauft wegen den Kameras, ne?
Ach so, okay. Das ist ja so ein Thema, was mich bei iPhones sekundär interessiert, weil wenn ich, naja, egal.
Kameras? Weil, überleg mal, bin immer mit der Kamera rumgerannt, ein Fotoapparat umgehangen, ich habe immer hier so ein Sony Ericsson 100 gehabt, so eine kleine Fotoapparat, ne? Wenn ich irgendwo unterwegs war, um Filme zu machen, um Produktfotos zu machen und sowas. Ey, ich benutze heute mein iPhone.
Ja, das ist richtig. Also wenn man jetzt Schnappschüsse machen möchte, ist das okay. Aber
ja,
wenn
nicht
ich jetzt
nur Schnappschüsse, sondern du kannst natürlich auch, wenn ich irgendwo auf einer Messe bin und mache da eben von unseren Produkten mal eben so ein kleines Bild oder keine Fotos oder sowas. Was
ja, gut.
Mit Licht und was ich da für Aufwand getrieben habe. Mhm. Ja, und heute gehst du mit dem iPhone Pro, okay, gehst du eben hin, ziehst du rum, machst einen schönen Schwenk, hast eine vernünftige Software dabei noch, die da drauf ist, die nicht unbedingt die Original ist, und schon hast du eine super Aufnahme. Ganze Kinofilme sind damit gedreht worden schon. Oder überleg doch mal, dass Nachrichtensender, glaube N24, ich weiß es aber nicht genau, die haben nur noch mit iPhones.
Zum größten Teil haben sie ihre Reporter dementsprechend mit iPhones
schon ausgestattet. Schon seit Jahren.
Ja, ja, klar. Weil es auch was dementsprechend
mit der Technik-Faultier Rosalinde hatte?
Ja, genau.
Schöne Grüße.
Weil es natürlich auch so ist, dass es eine große Kostenersparnis ist. Und wenn ich jetzt irgendwo ganz schnell und ganz unkompliziert eine Reportage machen muss, eine Vor-Ort-Reportage, was weiß ich, wo jetzt ganz spontan was passiert, wo man schnell darauf reagieren muss, irgendein Ereignis, keine Ahnung, was da passieren kann im Moment. Es kann ja immer was sein, sage ich jetzt mal. Dann kann man halt schnell den Reporter hinschicken und der kann halt selbst schnell dort Bildmaterial anfertigen. Oder Videomaterial in dem Fall. Ganz klar,
ja, das ist möglich. Aber nicht nur Fernsehen zum Beispiel. Ich habe ja immer im Auto die Rode Wireless Go 2 liegen. Mhm. Also das Funksystem von Rode, und dann stecke ich das an meinem iPhone an und habe eine sehr gute Audioqualität.
Gut, aber da hast du natürlich auch wieder ein Zubehörprodukt und das ist jetzt nicht das reine iPhone. Du hast das iPhone als Basis in Kombination mit einem vernünftigen Mikrofon. Keine Frage.
Ja, ja, und die habe ich dann im Auto liegen, habe also immer was dabei. Und natürlich Das beste Mikrofon ist das, was man dabei hat.
Das ist auch bei der Kamera so. Das ist die beste Kamera ist die, die du dabei hast, ganz klar.
Ich bin aber Podcaster und kein Filmer. Ja. Ja, also darum, und da nehme ich immer, gut, das Schöne ist, wenn man heute mit einem iPhone irgendwo hingeht und führt ein Interview oder so, dann unten sind die Mikrofone, ne? Denk dran, unten, da wo der Stecker ist, dann es sieht immer komisch aus. Also was habe ich sonst noch dabei? Ein Popschutz. Mach einen Popschutz vom Sender drauf und dann gehst du hin. Jeder macht mit dir ein Interview. Aber wenn du mit dem Handy so hältst, was will der denn? Aber mach einen Popschutz drauf.
Ja, oder ich meine, es gibt ja auch kleine Lightning.
Wir haben einen kleinen Sender in Düsseldorf, in Köln. Da geht jeder hin.
Es gibt ja auch ein Aufsteckmikrofon für Lightning unten drauf. Dann sieht es auch ein bisschen professioneller aus.
Von Zoom, das suche ich ja, das finde ich nicht mehr.
Ja,
wenn einer mal das hier findet, sagt mal Bescheid.
Es gibt aber auch andere Marken außer Zoom, sage ich jetzt mal. Du bist ja so ein bisschen Zoom verliebt.
Und Zoom, es gibt die Firma Rode und die Firma Zoom. Es gibt noch ein paar andere, aber ja, mein Mikro ist ein Neumann. Das muss man schon sagen. Das ist gut.
Das ja, gut.
Aber das ist, aber sonst, also im kostengünstigen Bereich, da gibt es also diese beiden Firmen, alles andere. Es gibt natürlich bessere Sachen, klar. Aber die sind dann in der Preislage, da kann man sich lieber ein MacBook Pro 16 Zoll voller Ausstattung kaufen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, also da muss man auch sagen, wofür braucht man's? Und wenn, als Podcasten, weil jetzt mal zu euch Hörern da draußen. Auf welchen Lautsprechern, Kopfhörern hört ihr diesen Podcast? Die meisten? Entweder im Auto oder auf so kleinen Earpods oder AirPods. Mhm. Ihr habt doch nicht so ein 300, 500, 800 Euro Over-Ear-Kopfhörer auf. Oder ihr benutzt auch nicht irgendwie Numark-Lautsprecher für 2000 Euro. Die meisten hören es doch auf so einen kleinen Kopfhörer.
Das ist richtig.
Und da muss man auch sagen, wofür braucht man dann ein 2000 Euro Mikro, auch wenn man es haben und gerne benutzt, aber das muss man nicht haben. Es muss immer so, was möchte man haben, was braucht man, was ist angemessen. Mhm. Darum würde ich auch sagen, ein 14 Zoll MacBook oder ein 16 Zoll MacBook in einer normalen Ausstattung ist ohne Ende ausreichend für alle. Für die meisten ist heute ja ein iPad ausreichend.
Darüber kann man diskutieren. Aber da hast du recht. Für die meisten Anwendungen, die sich um das normale digitale Leben drehen, ein bisschen Websurfen, ein bisschen Textverarbeitung und ein bisschen E-Mail beantworten, was doch teilweise schon für die meisten damit nur machen, also die meisten Otto-Normal-Anwender, um ihr quasi ihre digitale Organisation vorzunehmen, reicht ein iPad eigentlich aus. Da gebe ich dir recht. Ja.
Ja, und das iPhone eben als Kamera. Damit wir wieder zum Thema zurückkommen.
Zum Thema, obwohl das Kamera gar nicht in so eine große Rolle spielt in der Berichterstattung oder in dem 9-to-5, in dem 9-to-5-Bericht, den ich ja aufgegriffen habe. Es geht nämlich darum, dass neue Renderings aufgetaucht sind und es sind ja in den vergangenen.
Wo eine größere Kamera dran ist.
Ja, das ist auch ein Thema. Es ist auch ein Thema. Aber es geht in erster Linie darum, dass die Renderings extrem, nach meiner Meinung, eine extrem gute Qualität haben in Form oder in Betracht auf die alten Renderings, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also sind ja letztens,
in den letzten Monaten. Wenn ich sitz ja täglich an CAD. Ne? Also ich bin ja Konstrukteur.
Ja.
Und im Hauptjob bin ich ja Konstrukteur und ich arbeite ja da mit Inventor. Mhm. Ne? Mit der aktuellen Version. Und wenn ich da ein vernünftiges Rendering draus packe, ja, also wir machen das ja auch für unsere Kunden, ne, von ihren Produkten, so ein Ding ist heute kein Hexenwerk mehr.
Nee, aber das, darum ging es jetzt letztendlich auch nicht. Es ging darum, dass die ersten Renderings noch so ein bisschen ungenau waren von den Basisinformationen her. Also das heißt, die haben sich auch immer so ein bisschen widersprochen. Und jetzt ist quasi was relativ Präzises rausgekommen. Und 9to5Mac sagt selbst, das ist eine sehr, sehr zuverlässige Quelle. Sie nennen natürlich die Quelle nicht, logischerweise. Das wäre ja auch ein bisschen fatal, wenn sie das jetzt tun würden, Stichwort Quellenschutz etc., aber man geht davon aus, dass das die CAD-Konstruktionen sind, worauf ja das Rendering basiert letztendlich, dass auch die Zulieferer für die Cases bekommen, also dass das wirklich jetzt die finalen Zeichnungen oder die finalen CAD-Zeichnungen sind und wie gesagt, das sollen angeblich relativ finale Zeichnungen sein. Und
dann habe ich ein großes Problem.
Warum?
Für zu Ende, dann kommt mein Problem.
Okay. Und diese aktuellen Renderings bestätigen auch letztendlich die Gerüchte, die wir jetzt ja schon seit Wochen haben. Da gab es ja so ein Hin und Her. Sollen jetzt die Buttons auf Solid State umgestellt werden oder sollen sie jetzt quasi wieder die traditionellen altbewährten mechanischen Tasten bekommen. Da gab es ja auch Diskussionen unter den Leakern, wie zum Beispiel Ming-Chi Kuo und wie sie alle heißen, Mark Gurman, die sich da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gestritten haben, aber die ein wenig Diskussionen geführt haben, ob jetzt Solid State kommt oder nicht. Die letzte Aussage war von Ming-Chi Kuo, dass es da Produktionsprobleme gibt, diese neue Technik in den Geräten zu etablieren. Und man hat halt gesagt, oder man geht davon aus, dass man diese Solid-State-Technologie dieses Jahr in den iPhone 15-Modellen noch nicht sehen wird. Es war ja sowieso vorbehalten, dass nur die Pro-Modelle, also dies Pro und das Pro Max, diese Technik bekommen sollen. Und das bestätigt sich jetzt auch in den Renderings und auch dementsprechend in den CAD-Dateien, was ja die Basis für die Renderings ist und sind. Weil Renderings kann ich nur erstellen, mehr oder weniger, wenn ich auch Konstruktionsdateien habe letztendlich. Und das wird, wie gesagt, bestätigt. Und es wird auch bestätigt, dass der Action-Button kommen soll. Allerdings, wie auch schon im Vorfeld diskutiert und im Vorfeld geleakt, in Anführungsstrichen, soll der Action-Button auch nur in den Pro- und in den Max-Modellen kommen, also Pro und Pro Max.
Ja gut, aber irgendwo muss ja auch ein Unterschied sein, ne?
Eben, man muss ja Differenzierungen schaffen. Sonst, aber ich hoffe mal nicht, dass das die einzigen Differenzierungspunkte sind, sondern da wird es hoffentlich noch ein paar andere geben zu den Standardmodellen sozusagen. Ja, das sind so die neuesten Gerüchte zum Thema also, iPhone 15.
Und, also wenn ich jetzt hier die 9to5-Mac-Seite mir angucke und dann ist ja ein schönes Bild da definiert.
Ja.
Und da sind ja, eine Seite sieht man ja dann die drei Kreise von den Kameras, die auch wirklich rund sind. Ich habe nachgemessen. Ja, also die sind wirklich rund. Das heißt also, der Formfaktor wird ein bisschen anders werden. Das heißt also, der ist, wenn ich habe mein iPhone 14 daneben gehalten, Pro. Wenn ich die Breite definiere, ist der, wenn der gleich breit ist, ist der von der Höhe her ein bisschen kleiner.
Meinst du,
also der Formfaktor ist anders?
Du meinst den Formfaktor vom ganzen Gerät oder wie?
Ja. Also das Verhältnis Höhe zur Breite ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen breiter wie früher oder ein bisschen niedriger wie früher.
Das habe ich jetzt mir noch nicht genau angeschaut.
Aber ich habe die gerade übereinander gelegt. Beim Monitor habe ich den Browser so groß gemacht, dass es genauso breit ist wie mein iPhone. Habe extra so Hülle rausgeholt und dann draufgelegt und dann, oh, das ist ja...
Ja, aber du weißt natürlich jetzt nicht, ob die Bilder skaliert sind oder ob das wirklich 1:1
Bilder
sind.
Ja, aber die Kameras sind rund. Die haben ja keine Eier. Die Kameras sind Kreise.
Ja.
Also, da bin ich mal gespannt. Also, ist mir direkt aufgefallen, so, hä? Irgendwie Verhältnis stimmt nicht. Entweder haben sie es absichtlich verzogen, oder es ist so wenig in den Kreisen, in den Kameras, dass ich das nicht erkenne. Das kann natürlich auch sein.
Das kann möglich sein.
Warten wir mal ab.
Aber was als auch zu erkennen ist, dass es auf den Bildern zu erkennen ist, wenn man die iPhones, also das Pro und das Pro Max Modell in der Seitenansicht, also im Profil sieht, kann man auch eindeutig erkennen, dass beim Pro Max Modell der Kamerahuckel ein wenig größer ist. Also, dass es auch innerhalb der Pro-Version wohl nochmal Differenzierungen gibt, was die Kamera beanlangt. Und die Differenzierungen kann man dahin deuten, dass bei dem Pro Max Modell eine Periscope-Kamera Einzug halten soll.
Das ist vom Durchmesser, ne?
Das wäre eine Premiere. Also, weil Periscope braucht halt mehr Dicke, sage ich jetzt mal, oder trägt halt mehr auf als nicht Periscope.
Was macht Periscope?
Na, du hast halt mehr, du hast halt eine richtige Zoom-Möglichkeit letztendlich. Also eine bessere Zoom.
Also Hardware-Zoom.
Hardware-Zoom letztendlich, ja. Und das lässt darauf schließen, dass, wie gesagt, in den Pro-Max-Modellen die Periscope-Geschichte Einzug halten wird. Was ja schon lange spekuliert ist oder spekuliert worden ist.
Ja, ich finde das immer auch so schön, dass Apple einfach relativ Standard mit ihren Pixelanzahlen sind.
Ja, also Pixel haben. Ist ja nicht alles, ne?
Ja, wenn ich dann sehe, dass irgendwie Samsung mit 100 Megapixel dann anfangen und was nicht noch alles, oder 200 irgendeine Firma und Apple so, wir haben 15. Man braucht es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Apple jetzt hat. Aber die haben doch keine 200 Megapixel.
Nein. Nein, das ist richtig. Gut, also man geht davon aus, dass das die finalen CAD-Dateien sind, die auch die Zubehörhersteller bekommen, speziell die Hersteller für die Cases.
Und also gefällt mir schon wieder, dass ein bisschen leicht abgerundete Kanten und sowas. Das sieht schon schön aus.
Ja, das
ich würde es auch in der Farbe nehmen.
Das soll der neue Farbton sein, der da zusätzlich kommen soll, ja. Oder nicht zusätzlich, der dementsprechend die dritte Farboption bei den Modellen, die dritte ist es nicht, doch die
ein leichtes Bläulich,
ne? Ersetzen soll, so ein leichtes Bläulich, ja. Genau.
Ja, aber schauen wir mal. USB-C und
ja, USB-C
ist, was mein Geldbeutel da gibt, wenn ich mir doch noch ein MacBook holen möchte.
Ja, genau.
Ja gut, aber eins von beiden wird es werden. Ich denke mal eher das MacBook.
Ja.
Weil mein iPhone ist noch nicht so alt.
Ja.
Bin ja da relativ aktuell.
Ja.
Relativ ist gut. Aber ich habe keinen Action-Button.
Ob man den braucht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe jetzt extra nicht gesagt, das braucht kein Mensch. Ich habe gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Kamera kann man auch so benutzen.
So ist es.
Aber was kein Mensch braucht...
Das muss auch jeder für sich selbst.
Hat Mark Zuckerberg gesagt.
Das hat er bestimmt nicht gesagt. Da hat er sich da relativ zurückgehalten, ob das jemand braucht oder
nicht. Man braucht USB-C, das hat er bestimmt gesagt.
Ja. Er hat so ein paar neue Sachen rausgehauen zum Mixed Reality Headset. Da hat er sich so ein bisschen zu ausgelassen. Obwohl das ja so ein Thema bei uns im Podcast ist, was nicht auf Beliebtheit stößt bei meinem traditionellen Podcast-Partner. Der steht ja nun gar nicht auf das Mixed Reality Headset oder das Thema.
Er ist Gamer, oder?
Er ist Gamer, ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob man sich mit Headsets anfreunden kann oder ob man generell dieser neuen Technologie offen aufgestellt ist.
Also ich habe auch Headsets, das sind aber Audio-Headsets.
Genau, die habe ich auch.
Die benutzen wir aber gerade gar nicht.
Genau, also Mark Gurman hat sich zum Mixed Reality Headset geäußert und hat da so ein paar neue Thesen rausgehauen, was mich eigentlich in vielen Dingen erstaunt hat und in vielen Dingen erst im zweiten Nachdenken dazu gebracht hat zu sagen, okay, das ergibt Sinn, was er da erzählt hat, oder auch diesen Weg, den Apple jetzt eventuell einschlagen wird, ergibt nach meiner Meinung auch Sinn. Also erstmal hat er gesagt, das Ding wird einen USB-C-Anschluss bekommen. Okay, das halte ich für gesetzt, weil der Weg...
Hat jedes iPhone dann.
Hat dann jedes iPhone, auch dementsprechend viele andere Geräte bei Apple auch. Man ist dann quasi, glaube ich, bis auf so ein paar Peripherie-Dinge wie AirPods etc., glaube ich, dann fast durchgehend auf USB-C.
Aber die kommen, da kommt ein Silent-Update, dann wird es ja auch
bei USB-C. Genau, das ist nur eine Frage der Zeit. Und USB-C dementsprechend, um das Gerät aufzuladen. Und, das wurde ja auch schon viel in der Vergangenheit diskutiert, ein Akku-Pack. Das Akku-Pack ist quasi ausgelagert vom Headset es ergibt nach meiner Meinung auch sehr großen Sinn.
So ein MagSafe-Rucksack für ein iPhone.
Nein, Rucksack nicht, das wird dann am Gürtel wohl
befestigt. Ja, aber so wie vom iPhone, diesen Rucksack, den man da hinten dran
hat. Ja, nicht so ganz, weil man soll dementsprechend das Headset mit einem MagSafe-Kabel und dem Akku-Pack verbinden können. Und das Akku-Pack hängt dann am Gürtel oder man kann es irgendwo mit einem Clip befestigen und die Verbindung.
Kann man das dann per USB anschließen und kann das dann auch für sein iPhone benutzen?
Das weiß ich nicht. So konkretisiert hat er sich nicht ausgedrückt. Das wäre mir auch.
Das wäre ja cool.
Ich glaube nicht, dass das plattformübergreifend funktionieren wird. Ich glaube, das wird dann nur mit dem Headset funktionieren. Dieser Anschluss, weil es soll, wie gesagt, ein proprietärer Anschluss sein. Der halt, wie gesagt, die Verbindung zum Headset herstellt. Aber die grundsätzliche Aufladung von dem Akku-Pack muss natürlich gesetzestechnisch ja auch über USB-C funktionieren. Deswegen hat es halt noch einen USB-C-Anschluss.
Gut, ne? Aber wenn da steht nur Headset, Akku-Pack mit Magnethalterung. Das heißt also MagSafe.
Ja.
Das heißt also, es könnte ja auch sein, dass die das MagSafe-Ding vom MacBook nehmen würden.
Das Kabel, meinst du?
Das Kabel.
Das kann sein.
Das könnte ich dann an USB-C, an jede Powerbank anschließen, beziehungsweise an eine bestimmte Powerbank, die dann vielleicht noch mehr Leistung bringt, von Apple.
Das kann möglich sein, aber MagSafe spezifiziert ja bei Apple nicht konkret den Anschlusstyp, weil es gibt ja auch bei iPhone heißt es ja auch MagSafe und es hat ja nichts mit dem MagSafe-Anschluss zu tun, den es beim MacBook Pro gibt. Ja, also das sind ja, MagSafe ist ja ein Oberbegriff bei Apple, hat aber jetzt nichts mit der Spezifizierung des Anschlusses an sich zu tun.
Ja, aber lass mich doch rumspinnen.
Ja, das kannst du gerne tun. Aber
Wünsche und brauchen und haben wollen.
Es ist, aber ich glaube nicht, dass das dementsprechend.
Das Thema.
Genau, ich glaube nicht, dass das plattformübergreifend sein wird. Ich glaube, das ist ein spezieller Akku, der dementsprechend nur für das Headset sein wird. Und der Akku soll 2 Stunden halten. Das ist natürlich eine magere Ausbeute.
Gut, aber wie viel Strom braucht das Headset?
Das ist die andere Frage, was hängen da für Komponenten drin? Und man geht ja davon aus, dass das Ding mit High-End-Komponenten bestückt ist. Das hat ja die Vergangenheit, in Anführungsstrichen, oder die Vergangenheit der Gerüchteküche gezeigt, dass da ordentlich was drin hängen soll. Allerdings, man kann sich natürlich dann wohl auch ich gehe da mal von aus, dass man sich die Akkus auch separat erwerben kann bei Apple. Ja, und wenn 2 Stunden zu wenig sind, dann kauft man sich halt einen zweiten Akku und klemmt den dran und in der Zeit, wo man den zweiten Akku hat, lädt der erste Akku auf. So hat man früher auch mit Handys gearbeitet, sage ich jetzt mal, wo man die Akkus noch austauschen konnte.
Gut, aber wenn ich dann sehe, dass die ja hier so ein neues Portal machen wollen für Sportübertragungen.
Ja.
Wenn ich dann in Amerika die Sportübertragungen sehe, die 6,5 Stunden dauern.
Das ist korrekt.
Dann brauche ich schon ganz schön viele Akkus. Oder kann ich den dann noch an die Steckdose stecken?
Das ist jetzt die Frage, die bei mir auch gerade aufgekommen ist. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa sitze und eine Steckdose zur Verfügung habe und mich nicht stark bewegen möchte und halt nur diese Sportübertragungen mir anschauen möchte oder zum Beispiel auch einen Film anschauen möchte. Also man geht ja auch davon aus, dass Apple TV Plus drauflaufen soll, dass es auch noch weitere Kooperationspartner geben soll. Ich glaube, Disney ist auch in der Gerüchteküche als Kooperationspartner für Videoinhalte. Und wenn ich dann stationär sitze und eine Steckdose in der Nähe habe, dann wäre es doch auch sinnvoll, wenn ich mich auch nicht dabei großartig bewegen muss, dass ich das Ding dann an ein Netzteil stöpsle und das Ding stationär oder mit einer Stromverbindung, einer permanenten Stromverbindung benutze.
Ja, ja, aber dann wundert mich das, wenn du sagst, wenn man nicht von auf USB-C akkutechnisch und sowas geht. Du hast ja hier geschrieben, iPad lauffähig auf Headset.
Ja, ja, das sind ja alles verschiedene Anwendungsszenarien, die jetzt. Ja,
das verstehe ich nicht, weil habe ich dann die Daten auf dem iPad?
Nein, oder? es sollen verschiedene iPad-Applikationen auf dem Headset lauffähig sein. Das ist die Aussage von Gurman. Und das sehe ich auf den ersten Blick, hat mich das auch verwirrt. Aber wenn ich darüber nachgedacht habe, ergibt das schon Sinn, weil du startest quasi mit einer ganz neuen Produktkategorie. Dieses Headset an sich haben wir bei Apple so noch nicht gesehen. Das ist eine komplett neue Kategorie. Somit haben wir zum Start vom Headset auch gar keine großartigen Applikationen, außer wahrscheinlich die hauseigenen Geschichten, die Apple schon mit dem Start im Hintergrund entwickelt hat. Fitness Plus, Apple TV Plus, was ja alles im Moment in der Diskussion ist. Auch das
Sims 28.
Das ist ja nicht von Apple. Auch das kollaborative, auch das kollaborative Arbeiten halt über die Office-Geschichte, über die Geschichte Pages etc. Freeform ist ja quasi jetzt auch im Moment heiß in der Diskussion, dass man halt auch mit anderen Kollegen eine Kollaboration starten kann und gemeinsam arbeiten kann. Das sind nicht alle solche Anwendungsgebiete, die in der Diskussion stehen.
Ich kann mir so CAD extrem cool vorstellen.
Das kann auch alles passieren. Und es ergibt nach meiner Meinung schon Sinn, ausgewählte iPad-Apps auf der Brille laufen zu lassen. Natürlich Apps, die auch Sinn ergeben in irgendeiner Form, weil dann hat man eine größere Basis an Anwendungsmöglichkeiten, an Apps quasi, beim Start von dem Gerät. Das ist meine Meinung.
Aber das Ding soll ja ungefähr 3.000 Euro kosten, ne?
Dollar. Hm?
Dollar, ja. Hm. Bevor es dann hier ist, kostet da den Euro, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel Konsumer sich das erstmal leisten können.
Das ist die Diskussion, die man durchaus führen kann. Und ich sehe da, das ist auch meine These, die ich ja auch in der Vergangenheit schon aufgestellt habe, extrem viel Analogien wie bei der damaligen Vorstellung der Apple Watch. Die Apple Watch haben sie damals vorgestellt und haben dem Nutzer ganz, ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche offengelegt. Und letztendlich hat sich denn daraus kristallisiert, wie sich die weiteren Generationen entwickeln, aufgrund dessen, was haben die Kunden angenommen und was haben die Kunden nicht angenommen. Und meine These ist, wenn das Headset rauskommt, wird man den Kunden, den potenziellen Kunden, dementsprechend genauso viele Anwendungsbereiche offenlegen, wie wir es eben gesagt haben, kollaboratives Arbeiten, Fitness Plus, Portal für Sportübertragungen. Und dann wird sich herausstellen, was nimmt der Kunde an, was nimmt er nicht an, was ist Bullshit. Und aufgrund dieser Erhebung, die sie dann ja quasi haben, aufgrund der Anwendungsgeschichte oder was nutzt der Kunde letztendlich, so wird sich dann Stück für Stück auch die zweite Generation der Brille entwickeln und so wird sich dann der ganze Markt entwickeln, weil die Apple Watch hat ja genauso eine lange technologische Reise hinter sich, bis sie zu dem geworden ist, wo sie heute steht oder was sie heute letztendlich ist. Und das
gut, und was benutzt man bei der Apple Watch, wenn man kein Sportler ist? Einfach nur, mich ruft jemand an, ich habe mein Handy leise, am Handy Arm vibriert es.
Ja, das ist zum Beispiel das Anwendungsszenario, was du jetzt hast. Und es gibt genauso viele Kunden.
Natürlich, ich nur alleine.
Genau, und es gibt aber genauso viele Kunden, die kaufen sich eine Apple Watch, weil sie sehr viel Sport damit machen. Und für die ist zum Beispiel dieses ganze Notification-Thema ein schönes Add-on, aber nicht das Hauptthema. Und für dich zum Beispiel ist es ein Hauptthema und diese Sportgeschichte ist ein sekundäres Thema.
Ja, ich bin mal gespannt auf die neuen, die dann auch Blutdruck und sowas messen können, als medizinisches Überwachungssystem. Also nicht als medizinisches Gerät, sondern mehr so als private Überwachung.
Das kannst du ja mit vielen Dingen ja schon tun. EKG zum Beispiel geht ja schon bei der Apple Watch, ja. Was aber keine hundertprozentige medizinische Zulassung hat letztendlich. Aber
aber man kann ja schon darauf reagieren, wenn der sagt, da hast du ein Problem und du fühlst dich nicht gut, dann geh doch mal lieber zum Arzt.
Das ist richtig, genau. Aber wie gesagt, ich kann mir halt ganz gut vorstellen, dass dieses Marktverhalten oder so, wie sie dieses Apple-Headset auf den Markt bringen, genauso sein wird oder so ähnlich sein wird wie bei der Apple Watch, dass sie das quasi so als Vorbild nehmen, wie sie es damals bei der Apple Watch gemacht haben. Und da sind sie ja auch mit bisher sehr gut gefahren. Die Apple Watch ist quasi der Standard der Smartwatches am Markt. Alles Weitere, was es von der Konkurrenz gibt, ist ja mehr oder weniger nicht so relevant, um das jetzt mal ganz platt auszudrücken.
Ja, also bei manchen Sachen haben sie zwar eine zweite Generation rausgebracht, ne, zu hier Apple TV zum Beispiel, aber da gibt's ja kaum was. Also das ist halt als die Spielekonsole vor dem Herrn angegeben worden und was ist da an Spiele raus? Nichts.
Naja, das
gut, Apple und Spiele sind sowieso zwei Welten, aber
die nicht zusammenpassen oder mehr oder weniger, wo Apple nie so den richtigen Einstieg gefunden hat in die Spielewelt. Das ist so.
Und aber bei Apple muss man ganz klar sagen, es ist einfach geil einzurichten. Ich habe heute ein Apple TV eingerichtet. Klack, klack, klack. Ich war fertig.
Ja, ja, klar, ist es.
Deswegen mag ich Apple-Geräte.
Ja. Gut, und dann gibt es noch so ein paar Informationen aus dem Bereich der Produktion. Und da sieht es ja so aus, dass die letzte Nachricht war, dass die Firma Luxshare die Exklusivproduktion übernehmen sollte für das Gerät. Da ist Apple ja noch in letzter Minute umgesprungen von Pegatron auf Luxshare. Und Pegatron sollte halt, wie gesagt, der Exklusivhersteller sein dafür. War es dann aber nicht, was mich auch ziemlich gewundert hat, weil Pegatron ja schon eine gewisse Expertise hat in dem Bereich, weil Pegatron ja schon für Microsoft die HoloLens produziert hat und dementsprechend kein Newcomer ist und schon weiß, was sie tun. Zumindest haben sie das in der Vergangenheit bewiesen, dass sie da sehr erfolgreich waren.
Aber und ich glaube nicht, dass Apple sich auf irgendwas Exklusives einlässt. Weil die gehen ja jetzt auch aus China,
klar.
Indien
und sowas.
Die werden sich immer breiter aufstellen. Die werden immer sagen, wir brauchen die, wir brauchen die, wir brauchen die. Genauso bei den Akkus, bei den Bildschirmen, überall. Wir haben nie nur einen Hersteller.
Das haben sie sehr, 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 sehr selten. Das ist korrekt, ja. Und wenn ist es so, dass derjenige, der Hersteller dementsprechend in verschiedenen Ländern auch verschiedene Produktionsstätten hat. TSMC zum Beispiel hat ja in Indien jetzt auch Produktionsstätten errichtet. Weltweit sind sie ja am Diversifizieren ihrer Produktionsanlagen und Produktionsstandorte. Das ist korrekt. Aber zumindest sah es halt so aus, das war die letzte Gerüchtesituation, dass Luxshare die Exklusivproduktion machen soll. Was mich persönlich extrem verwundert hat, weil Luxshare ja eigentlich ein relativ kleines Licht ist in der Lieferkette bei Apple. Sie produzieren so kleine Dinge in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel die AirPods etc., aber jetzt nicht so Riesenprodukte wie iPhones und so weiter. Und jetzt
Apple hat ja noch nie nur große genommen. Guck dir nur an die Hersteller von den Tischen.
Ja gut, das ist ja
Apple Stores.
Die
kommen hier aus Deutschland.
Das ist richtig, aber da werden ja auch nicht so Riesenmengen gebraucht, wie jetzt zum Beispiel iPhones. Das ist Interieur und das verkaufen sie auch nicht persönlich oder verkaufen sie ja nicht weiter letztendlich. Eigentlich schade, ich hätte gern so einen Tisch, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, wo auch andere Produkte werden.
Ja, klar.
Zum Beispiel auch in Deutschland hergestellt. Und
ja, klar.
Es gibt ja auch deutsche Entwicklungen, es gibt ja auch
klar.
Hier sogar in Nordrhein-Westfalen Lieferanten, die weltweit, die für Apple nicht exklusiv, aber schon fast exklusive Produkte herstellen.
Ja, klar.
Und ich finde das so lustig, dass Apple nie zum Hersteller hingeht und sagt, wir sind Apple, macht das mal, sondern die schieben irgendjemand anders davor und sagt, hier ist ein Produkt, versucht das mal zu konstruieren oder mach mal für uns was Schönes. Und wenn dann irgendwann, jetzt brauchen wir 16 Millionen, dann überlegst du doch, wohin sollen wir liefern? Und dann kommt auf einmal eine Lieferadresse, die dann doch hundertprozentig eindeutig ist. Aber das machen die immer. Das habe ich jetzt schon von einigen Firmen gehört.
Ja.
Und ich finde es auch so schön, dass Apple weltweit Firmen anspricht, die für die liefern.
Mhm. Ja,
und
das
nicht
ist so.
Nur eben sagt, auch hochpreisliche Sachen. Ich meine, die Batterien kommen, glaube ich, vom BASF in den AirPods.
Ne? Nee, Warta.
Warta, ja, einer von den zwei deutschen großen. Wo Warta jetzt herstellen lässt, ist eine andere Sache. Aber der Kleber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kommt er aus Düsseldorf von Henkel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und sowas, das finde ich eben so, dass die auch wirklich weltweit gucken, wo sind die besten Hersteller und gehen da drauf. Und nicht nur, wer ist der billigste. Das ist nicht so gut.
Ja gut, das ergibt ja letztendlich auch das Gesamtqualitätsprodukt. Ne? Also wenn du zum Beispiel den Kleber nimmst, ich sag jetzt mal Henkel als Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt.
Wo wir es beides nicht wissen,
genau. Wo wir es beide nicht wissen, aber jetzt mal rein spekulativ. Von Henkel den Kleber, von Warta die Batterie, von XYZ den Audiotreiber, denn ergibt es natürlich im Gesamtprodukt einen guten AirPod oder ein gutes In-Ear-System, weil sie sich in den Bereichen, wo die Marktführer unterwegs sind. Also sehr guter Kleber, sehr gutes Akkusystem. Ja, und die Zusammenstellung der verschiedenen Spitzenkomponenten ergibt letztendlich auch in der Komposition ein Spitzenprodukt. Das ist so.
Aber guck dir doch nur einfach mal an, wenn du ein Apple-Gerät kaufst, machst du das auf. Dieses Gefühl des Öffnens, des Openings, dieser erste Gefühl, du hast das Gerät in der Hand und du hast es nicht billig aufgemacht.
Ja, klar. Ja?
Das ist auch schon seine ersten 20 Euro wert. Zur Not, ich meine, warum werden Apple-Kartons für 15 bis 20 Euro verkauft?
Ja, klar.
Leere.
Naja, klar.
Okay, ich habe hier, glaube ich, genug stehen. Ich müsste die mal verkaufen. 1, 2, 3, 4. Oh, 20 zähle ich gerade. Shit.
Nein, ich meine, es sind ja so viele kleine Dinge, wenn ich jetzt ein Apple-Produkt auspacke. Das ist ein Gesamterlebnis. Also das Unboxing von einem Produkt ist ein Gesamterlebnis bei Apple. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich einen Laptop aufklappe und das Display nach oben klappe, ich das mit einer Hand tun kann und dass da der Body, also die Tastatur quasi stehen bleibt und sich nicht mit anhebt. Das sind so kleine Qualitätsmerkmale, die ich bei marktbegleitenden Produkten so nicht habe oder selten habe. Das sind so kleine durchdachte Dinge, die das Gesamterlebnis Apple natürlich gut machen.
Ich hab letztens eine Tastatur für ein iPad gekauft.
Ja.
Also so eine Hülle, wo man die reintun kann. Und die Tastatur hat auch 150 Euro gekostet. Ne? Also es war nichts Günstiges, ne? Also namhafte Firma. Mhm. Auch schon mal hier Werbepartner gewesen, aber das sah aus wie, als ob ich das bei Lidl um die Ecke gekauft hätte. Mhm. Ich meine, und dann soll ich dafür 150 Euro bezahlen, wie ich es hinterher benutzt habe und wenn ich es jetzt in der Hand habe. Kann ich's verstehen, weil die Tasten sind super, Hintergrund beleuchtet, der Anschlag ist super, ne, also fast so gut wie beim MacBook. Aber dieses erste Gefühl, ich pack so ein Ding aus und es wirkt billig. Das habe ich bis heute. Obwohl ich das Ding jetzt seit zwei Monaten habe. Aber das Gerät selbst ist nicht billig. Das Gerät selbst ist gut. Also Verpackungskunst finde ich schon, also ich sag wirklich Verpackungskunst. Mm. Es muss nicht teuer sein. Wenn man jetzt sieht, Apple macht fast alles aus Papier. Hat nur noch diese kleinen Aufkleber drauf. Früher noch eine Folie, noch eine Folie, noch eine Folie. Und die können schon was.
Ja klar, aber es gibt auch andere Firmen, die genauso viel ähnlich auf dem Weg sind, was Verpackungsqualität angeht oder sagen wir mal sich Apple als Vorbild nehmen. Also da gibt es auch schon viele, die das
Verpackung kann auch teuer sein.
Das ist durchaus richtig und das bezahlt man letztendlich auch mit. Das ist ja ganz klar. Ne? Das ist halt so. Darüber muss man sich ja auch bewusst sein. Ja. Aber das gehört halt zum Gesamterlebnis des Produktes, ganz klar. Gut.
So.
Aber
wir sind beim iPad.
Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben das Thema gerade angestrichen mit Foxconn und hab's gar nicht.
Ich halte mich mal zurück. Ich lehne mich mal zurück.
Es sieht so aus, dass die Produktionsgeschichte zum Thema, wo ich eben gesagt habe, dass Luxshare quasi das war die letzte Situation oder die letzte Gerüchtesituation, die wir hatten, dass Luxshare quasi exklusiv die Dinger fertigen soll, sich so ein bisschen zerbröselt. Es sieht so aus, dass die Firma Foxconn, die jetzt wohl etwas unterstützen soll, die Firma Luxshare, und Teilbereiche der Fertigung übernehmen soll für die Brille. Bezieht sich auf die Laminierung der Linsen. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht das Foxconn-Hauptunternehmen, es ist wiederum ein Unterbrand, das ist die Firma GIS, ein Unterbrand der Firma Foxconn, die sich halt auf Laminierung spezialisiert hat. Laminierung ist zum Beispiel auch ein Thema bei den iPads bei Apple. Das übernimmt auch die Firma GIS oder hat die bisher in der Vergangenheit hat das Thema Laminierung übernommen für die Displays. Und das soll jetzt auch quasi beim MR-Headset, also beim Mixed Reality-Headset, der Fall sein. Ja, gut. Wir werden sehen.
Ja.
Aber es sind ja auch so Feinheiten, die letztendlich beim Endkunden.
Für ein 3.000-Euro-Gerät, Dollar-Gerät, erstmal zweitrangig sind. Aber wenn man bei einem teuren Gerät ist, gehen wir doch mal zum nächsten teuren Gerät, oder?
Du meinst die Apple Watch?
Ja, ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass Ende des Jahres eine neue Apple Watch kommen soll.
Ja, man geht ja davon aus, dass natürlich das im
Apple Watch 2.
Apple Watch 2, nee.
Wie heißt die?
Series 9 wird das dann sein.
Nein, nicht die Apple Watch Pro Outlook. Wie heißt die nochmal? Outdoor? Wie heißt die große?
Ultra heißt die große.
Ultra
aber die, 2. Ja, aber meine die wird dieses die Jahr 2. nicht mehr kommen, das glaube ich nicht. Aber es geht ja um ein ganz anderes Feature, was ich...
Ja, jetzt nein, ich war jetzt nur von einem teuren Gerät zum anderen und jetzt bloppen wir ein Stückchen runter.
Nee, jetzt sind wir bei einem Software-Thema.
Ja.
Was ich jetzt...
Die dann auch für die Ultra sein wird.
Davon ist auszugehen, das wird sich dann durch die komplette Apple Watch Generation durchziehen. Zumindest bei allen Geräten, die dann auch das neue Apple Watch OS 10 fahren können, weil es ist natürlich eine Software, die Geräte müssen natürlich auch softwarekompatibel sein oder die Apple Watches müssen das auch unterstützen. Also die aktuelle Software.
Was läuft auf meine 6?
Da wird das Aktuelle noch drauf laufen, nämlich auf der 6 auf jeden Fall. Klar, da wird das Aktuelle drauf laufen. Gut, aber ich habe jetzt exemplarisch ein interessantes Feature ausgesucht, was mich persönlich begeistern würde, wenn es endlich kommt. Es gibt nämlich neue Gerüchte, dass das Synchronisieren und das Koppeln auf mehreren iPhones möglich sein soll. Das ist ein Thema, wo man durchaus diskutieren kann, ob es Sinn ergibt oder nicht. Aber es ist halt interessant, wenn jetzt zum Beispiel einer ein Handy beruflich nutzt, und ein Handy privat nutzt und wie gesagt eine Apple Watch hat, dass auf beiden Geräten der gleiche Stand ist und sich halt synchronisiert. Das ist eine Medaille oder eine Seite der Medaille, die positiv sein kann, die ich jetzt nicht so interessant finde an dieser Nachricht, aber...
Also dann bimmelt die einmal der von links nach rechts und der andere, wenn er privat ist, von rechts nach links?
Da wird es bestimmt dann Informationen geben, von welchem iPhone das gerade kommt, wenn jetzt eine Notification reinkommt.
Ja, meine ich ja immer mit Rotwarnung.
Zum Beispiel, das ist jetzt ein Thema, was mich persönlich jetzt nicht so umgehauen hat. Das andere, die zweite Seite der Medaille, die hat mich viel mehr interessiert, dass man das Gerät jetzt nicht nur, oder dass die Apple Watch jetzt nicht nur mit dem iPhone koppeln kann, sondern auch mit dem iPad oder sogar mit dem Mac. Und das finde ich extrem interessant, weil es gibt aber ja...
Wofür braucht man das?
Das erzähle ich dir gleich. Es gibt ja ganz viele Senioren zum Beispiel, die haben ein iPad, aber die haben kein iPhone. Soll es geben. Und die möchten aber gerne eine Apple Watch haben. Zum Beispiel diese Sturzerkennung, diese Notfallgeschichte möchten sie nutzen. Diese ganzen Gesundheitsfeature möchten die Senioren nutzen. Und bisher waren sie mehr oder weniger immer dazu gezwungen, ein iPhone zu nutzen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, um das Gerät koppeln zu können.
Und wenn man das jetzt mit der Funktion für jemand anders einrichten.
Das gibt es auch, aber das ist natürlich lange nicht so elaboriert und so funktionsumfangreich, als wenn ich es direkt mit einem Gerät koppel und das Gerät auch selbst steuern und einrichten kann, als wenn ich das jetzt einrichte und diese Uhr weitergebe.
Okay, wenn dann ein FaceTime-Anruf kommt, kommt es ja auf dem iPad oder auf dem Mac. Und stimmt.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, eine Apple Watch über das iPad in Betrieb zu nehmen oder zum Beispiel auch die Notifications vom iPad zu bekommen, finde ich das interessant. Und wie gesagt, ich kenne sehr viel ältere Leute, die haben ein iPad, aber haben kein iPhone. Und wenn sie dann die Apple Watch koppeln können oder das so einrichten können, sehe ich da nach meiner Meinung einen sehr großen Vorteil drin. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich würde sie ja immer noch begrüßen, wenn man die Möglichkeit hätte, die Apple Watch autonom, autark zu betreiben.
Weißt du noch, damals beim iPhone 4 musste man als erstes immer noch mit iTunes das Ding aktivieren?
Ja, nicht nur beim iPhone 4, auch bei den 3GS oder 3
war es. Ja, bis 4 meine ich. Genau. Und im 4er-Bereich ging es dann auf einmal so nach, dann kam die 4 raus, so nach 3-4 Monaten konnte man dann das iPhone auch standalone einrichten.
Ja, es wäre ja auch gar nicht.
Am Anfang, wie ich das damals gekriegt habe, also ging es noch nicht.
Naja, es wäre ja
auch. Wie mein Bekannter das dann, kannst du mir das einrichten? Ja, ich bringe meinen Laptop mit. Und dann hinterher so, nee, brauchst du gar nicht, klack, 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 durch, fertig.
Ja, klar. Ich meine, das wäre ja heute undenkbar, wenn man immer da noch einen Rechner zu benötigen würde, um ein Smartphone in Betrieb zu nehmen. Also das, solche Dinge denkt man gar nicht mehr zurück, ne?
Nee.
Und genauso wird es irgendwann mal sein, dass man es nicht mehr denkbar ist, eine Smartwatch nicht autark benutzen zu können. Also das wird sich irgendwann genauso ergeben. Ne?
Ja, ich habe ja nur eine LTE, die mit dem SIM-Karten musste die auch einrichten über ein, musst du da auch ein iPhone oder ein iPad haben?
Ja, du musst, um die Apple Watch in Betrieb zu nehmen, musst du sie koppeln mit einem iPhone, sonst kannst du die Apple Watch nicht in Betrieb nehmen. Das ist derzeit so.
Okay, also brauchst du nur hinterher dein iPhone nicht mehr, wenn du damit unterwegs bist. Okay. Ich habe keinen SIM, brauche ich auch nicht. Ich brauche das wirklich nur als Notification, wenn ich auf der Arbeit bin, habe mein Handy leise und dann
brauche
ich
einfach nochmal
Arm. Klar. Ja. Aber du trägst ja gar keine Apple Watch aktuell.
Nein. Hat sich für mich nicht als praktikabel herausgestellt. Ich habe die allererste Generation gehabt und die hat sich dann irgendwann performance-technisch erledigt gehabt. Läuft auch keine aktuelle Software mehr drauf. Und ab du hast dann
einen Dreier irgendwo rumliegen.
Das habe ich. Habe ich auch. Ich habe da jetzt für mich jetzt den Nutzen nicht gesehen oder ich sehe es für mich persönlich nicht, weil alles das, was ich machen möchte, kann ich mit dem iPhone machen. Das iPhone habe ich immer dabei. Also ich gehe noch nicht mal vom Wohnzimmer in die Küche, ohne das iPhone jetzt mitzunehmen. Also das ist quasi fest mit mir verwachsen. Und von daher brauche ich keine Apple Watch. Und ich bin jetzt nicht der riesengroße Sportler. Dann würde sich für mich das wahrscheinlich als sinnvoll ergeben. Aber so sehe ich da jetzt für mich persönlich keinen Sinn drin.
Den Dreier, ja, den habe ich dir dann irgendwann rum. Und dann habe ich mir ja die Sechser irgendwann geholt. Mhm. Und zwischenzeitlich hatte ich einfach nur ein Mi-Band.
Ja.
Also so ein, ja. Und das war auch für meine Verhältnisse auch okay.
Genau.
Ja, gut. Aber Nein. Kommen wir mal von der Apple Watch weg, weil dann werde ich nur traurig.
Okay. Kommen wir zum iPad-Thema. Da hast du ja was mitgebracht.
Ja, also es werden jetzt bei iOS, iPadOS 17, gehen mal welche wieder in Rente, ne? Also die erste Generation von dem iPad Pro und das iPad 5, ne, von 2017 und das Pro ist von 2015, die fliegen raus.
Ja, ich meine, das klingt jetzt so, als ob es gar nicht so alt ist, aber wir sind im Jahr 2023, auch wenn wir uns noch...
Gut, aber sind 5 Jahre altes iPad.
Ja.
Ja gut, wir reden ja von Apple-Geräten und nicht von Windows-Geräten. Das heißt also, ein 5 Jahre altes MacBook will noch gerne jeder haben. Und das iPad ist ja kein schlechtes Gerät.
Das heißt ja nur nicht... Also du wirst ja dann mit iPad OS 16 durchaus damit weiterarbeiten können.
Das ist das aktuelle Gute.
Und es kommen ja dann auch immer noch Sicherheitsupdates raus. Ist ja nicht so, dass keine Sicherheitsupdates dafür erscheinen werden. Du hast ja, halt gut, nur nicht.
Ja, aber ich fand so lustig, dass das iPad Pro der ersten Generation jetzt auch schon rausfällt.
Das sind ja die
8 Jahre alt.
Ja.
Das ist richtig teuer.
Aber Apple gibt ja 7 Jahre mehr oder weniger so diese Garantie für Updates. Das hat sich ja so eingebürgert. Danach werden die Geräte als Vintage erklärt sozusagen, bekommen dann noch Sicherheitsupdates. Und 8 Jahre, mein Gott, ich meine, wenn ich 8 Jahre...
Aber iPad 5 ist nur 6 Jahre.
Ja. Das sind ja im Moment auch Gerüchte. Das heißt ja nicht, dass es auch so passieren wird. Also das ist jetzt ja keine bestätigte Aussage von Apple. Das sind ja Gerüchte, die im Moment in der Szene unterwegs sind. Man geht halt davon aus, dass diese beiden Geräte rausfallen werden aus der aktuellen Kompatibilitätsliste für iOS, iPad OS 17. Ja.
Aber was ich natürlich auch schön finde, ist iPad 2, also iPad zweite Generation, haben wir letztens nicht reaktiviert, sondern für jemand fertig gemacht. Es funktioniert nichts mehr drauf. Das Einzige, was drauf funktioniert, wofür wir es auch haben wollen, ist Fotos und ein Browser.
Ja.
Für nichts anderes. Und dafür ist es gut. Überleg mal, wie alt ist das denn jetzt?
Ja, das ist sehr alt, ja.
Ja, aber es funktioniert noch, ne? Also ich meine, ist nicht mehr schön, ist es nicht mehr, also ist nichts dran, kein Kratzer, nix, aber man kann es noch benutzen. Gut. Aber was ist das mit dem Sperrbildschirm?
Das war so eine Nachricht, die mir heute noch über den Weg gelaufen ist. Die habe ich jetzt nochmal hier reingeschrieben. iPad OS 17 soll quasi das gleiche Look and Feel und die gleiche Feature-Liste bekommen wie der aktuelle Sperrbildschirm aus unserem jetzigen iOS heraus. Also das soll sich auch anpassen. Ja, und
wer benutzt das? Ich
ja.
Also doch, ich das einzige Widget, was ich drauf habe, ist mein Terminkalender. Na, also was ist der nächste Termin, damit ich dann immer weiß, ah ja, ich muss gleich in den nächsten Meeting oder ich muss da heute Abend hin, ich habe da und da eine Aufnahme oder sowas. Das ist so der nächste Tag. Das ist schon ganz gut, aber
na gut, man hat
ich brauche nicht mehr
die Möglichkeit, es zu individualisieren. Aber ich sag mal, iPad OS hat ganz andere Probleme als den Sperrbildschirm. Da müssten ganz andere Funktionen kommen, die mich quasi mehr interessieren, um das iPad für mich persönlich auch mehr als Laptop-Ersatz oder als macOS-Ersatz. Nee, wird es, also für mich jetzt nicht. Es gibt natürlich einige Leute, die das abbilden können, wie wir es ja eben schon erläutert haben. Die
es
mit
ist
ihren,
aber kein MacBook-Ersatz.
Genau,
nein. Die benutzen diese und diese Features und da sind die zufrieden mit. Ich meine, die meisten, die sich einen Laptop kaufen, die machen E-Mails und die surfen ein bisschen, gucken ein bisschen YouTube und das war's.
Genau, und das kann man halt
die
auch
haben ja mit Facebook dabei und genau. Das ist Ende.
Und das kann man auch mit dem iPad abdecken. Das ist ganz, ja, ganz richtig. Aber sobald ich mehr oder weniger in eine Produktion hineingehe und professionell irgendwas produziere in irgendeiner Art und Weise oder ich Dinge administrieren muss oder Dinge entwickeln muss oder ein sehr umfangreiches ausgearbeitetes Dateimanagement habe in irgendeiner Weise oder ich ein oder Heavy Multitasker bin, kann ich das nicht effizient und vor allen Dingen schnell mit dem iPad abbilden. Das ist meine Meinung.
Was ich ganz letztens, bin ich zu jemand gerufen worden und dachte, ja, kannst du mir mal helfen? Ich habe mir letztes Jahr so ein neues Laptop gekauft. Bis jetzt mache ich da alles, meine Briefe drauf, alles drauf. Und jetzt sagt mein Sohn, ich soll das Programm mal installieren und das klappt nicht. Ich kann da im App Store das nicht finden. Ich so, okay, guck so rein. Arbeitet er seit einem Jahr auf ein Chromebook. Super, er arbeitet super damit, ne? Macht Videokonferenzen mit seinem Sohn, der nicht hier wohnt, und schreibt seine Briefe damit, E-Mails, Dampfmaschinen, sowas alles. Und der hat nicht gemerkt, dass er kein Windows hat.
Ja, weil...
Ja, ich meine, für diese Funktion, die er benutzt hat, war es okay. Und da braucht man, sag ich ja, das Ding hat irgendwie 250 oder 300 Euro gekostet, das war für seine Anwendungen ohne Ende ausreichend. Und deswegen denke ich mal, dass ein iPad für 80% der Leute da draußen auch ohne Ende ausreichend ist.
Ja, ja gut, über diese Prozentzahl kann man auch diskutieren. Auch ich weiß es nicht.
Wir reden jetzt nicht von Podcastern, die schneiden wollen. Ich weiß noch, es gab Workflows und dass die Leute da drauf schneiden wollten. Es gibt Video, kann man wesentlich besser damit schneiden wie Audio. Aber im Endeffekt, solange ich kein vernünftiges Dateiformatsystem habe.
Ja, es gibt halt Möglichkeiten, man kann halt da viel mitmachen und man kann sich das auch sehr individuell zurecht konfigurieren, das ist richtig. Aber wenn ich mir so viel Gedanken darüber machen muss, wie ich mein iPad dazu bringe, in irgendeiner Weise so effizient zu sein wie ein richtiger Mac oder ein System, wo macOS drauf läuft, dann ist es schon irrelevant und obsolet nach meiner Meinung. Erst wenn ich das seamless betreiben kann, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt auf dem iPad OS unterwegs bin oder auf einem Mac OS unterwegs bin, dann ist es nach meiner Meinung angekommen. Es gibt natürlich ein Worst-Case-Szenario, das Mac OS passt sich immer mehr den iPad OS an und es wird immer eingeschränkter, das wäre das Schlimmste, oder das iPad OS passt sich immer mehr Mac OS an, das wäre nach meiner Meinung die bessere Option, oder das iPad OS bleibt so in dieser Nische unterwegs, wo es jetzt unterwegs ist und es bleibt quasi das Tablet. Und das sehe ich auch mehr oder weniger so im Moment. Da wird sich nichts weiter großartig in Richtung macOS entwickeln. Es wird Parallelen dazu geben, aber es wird niemals den Produktivitätsgrad erreichen oder die Produktivitätsgrad Leichtigkeit erreichen, wie man das auf einem macOS abbilden kann. Das ist meine Meinung.
Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ja mein Laptop und mein iPad. Zusätzlich habe ich auch noch ein Surface. Mhm. Und beim Surface finde ich es einfach auch genial, weil ich brauche manche Windows-Programme, ne? Mhm. Weil ich mag kein Parallels und sowas. Also ja. Habe ich lieber einen anderen Rechner. Kein Gaming, ne? Also brauche ich. Mhm. Und da ist er natürlich schön, wenn du das umdrehst und hochkant, dann hast du einen Tablet-Modus und klappst du die Tastatur da raus, dann hast du einen PC. Man kann das schon, also.
Ja, klar, aber das ist ja auch ein ganz anderer Ansatz, den Microsoft da verfolgt. Und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man das quasi so ein 2-in-1-System hat, mehr oder weniger.
Wäre das ja auch schön. Das wäre ja so der feuchte Traum von den meisten Leuten, die unterwegs ist und dann noch eine SIM-Karte drin. Und aber das wird, glaube ich, Apple nie machen.
Ja, nie ist immer schwierig. Es kann, sagt niemals nie, sage ich mal.
Vielleicht 2030, nachdem die großen Monitore rausgekommen sind.
Zum Beispiel. Ich meine, man hat ja die Möglichkeit, man hat ja die gleiche Systembasis, was den Prozessor beanlangt. Wir haben ein iPad Pro mit M2-Chip. Das war ja alles schon möglich oder es ist ja alles möglich. Man kann es ja alles machen, aber das ist die Frage, ob man das will und Apple möchte es ja nicht. Das ist das Problem, was ich sehe. Mhm. Gut.
Wollen wir zum letzten Thema kommen? Weil gleich schlafen uns die Hörer hier bei Stream D in Düsseldorf ein.
Ach, meinst du? Haben wir denn schon die 2-Stunden-Marke überschritten?
Noch nicht ganz, wir haben noch 20 Minuten.
Gut, das kriegen wir hin. Wir stehen ja quasi.
Gadget hast du auch noch, ne?
Nee, das ist ein altes, das habe ich vergessen rauszulöschen. Ah. Das habe ich letzte Woche besprochen.
Das Ding ist aber nicht schlecht, das muss man schon sagen.
Das ist Premium, ne, was ich letzte Woche besprochen habe. Da gab es auch, ja. Gab's auch Hörerfeedback, warum ich denn im Gottes Namen ein MagSafe Stand für 130 Euro bespreche. Tja. Ganz einfach, weil ich es kann.
Ja, Entschuldigung. Ich finde es immer so lustig. Wir kaufen uns Laptops, PCs, Monitore von Apple.
Ja.
Ne? Ich meine, Entschuldigung. So ein MacBook Pro zahlt man zwischen 2.500 und 3.000 Euro.
Je nach Ausstattung, oder, richtig, genau. Ja. Mhm.
Oder so ein iPhone Pro kostet auch weit über 1.000 Euro.
Ja.
Und dann gehen sie hin und kaufen dann bei, keine Ahnung, Alibaba für 20 Cent eine Hülle. Mhm. Ist ungefähr genauso, als ob du dein Elektrofahrrad von 3.000 Euro, keine Ahnung, mit Kabelbinder festmachst.
Ja, Thema Sicherheit, da kann man auch, ja, klar. Nein, das,
ja. Nein, da muss man schon mal gucken, weil ein vernünftiges Gadget kann auch ein bisschen teurer sein.
Kann teurer sein.
Wenn du die gleiche Qualität haben möchtest, die das Gerät auch hat.
Was sicherlich.
Hier einen schönen Stand, der aber so grottig aussieht, dass ich da Angst haben muss, mein Handy draufzulegen und es zerkratzt.
Zum Beispiel. Naja, und bei dem Stand war es ja auch noch eine ganz, oder es gibt ja viele MagSafe-Stands auf dem Markt. Und bei MagSafe ist es ja so, wie es der Name schon sagt, das iPhone wird magnetisch gehalten. Und wenn ich dann einen relativ günstigen Stand habe, der kein Eigengewicht hat und ich das iPhone dann von dem Stand runternehmen möchte, dann nehme ich den Stand mit nach oben, weil der Stand so leicht ist.
Dann muss ich schon mal. Habe ich immer das, der hat einen ganzen Stand mit Kabel in der Hand gehabt.
Genau, und da muss man halt immer die zweite Hand nehmen und den Stand festhalten, das iPhone abziehen. Und bei dem Stand, den ich letzte Woche...
Oh, der ist aber schön, sagt hier.
Und bei dem Stand, den ich letzte Woche halt vorgestellt habe, da haben wir halt ein Eigengewicht von 620 Gramm. Und dieser Stand wird aus einem vollen Aluminiumblock herausgefräst. Das ist ein CNC-gefräster Stand quasi. Und das hat natürlich alles seinen Preis. Ganz klar. Und ob das jetzt 130 Euro sein müssen, da kann man natürlich drüber diskutieren. Aber ich meine, Nomad ist natürlich eine Marke, die generell Premium-Produkte produziert. Und das machen sie mittlerweile, glaube ich, schon seit 15 Jahren. Und ich meine, der Markt ist da. Sonst wären sie jetzt nicht 15 Jahre erfolgreich am Markt. Aber gut, das haben wir ja letzte Woche schon mehr oder weniger diskutiert.
Ja.
Ja, was soll's.
Gut, aber wollten zum letzten Thema kommen?
Zum letzten Thema kommen, ja. Am 5. Juni oder Juni, wie man es auch nennen möchte, steht ja die WWDC an und klassischerweise wird ja dann da quasi die komplette Software-Produktpalette neu vorgestellt. Also iOS, iPadOS und auch macOS. Und bei macOS ist es ja jedes Jahr die Frage, wie werden sie es nennen? Derzeit nennen wir das ganze Jahr Ventura. Und seit dem Jahre 2013 gibt es ja keine Katzennamen mehr. Da seit 2000.
Ich habe mir überlegt, ja, was meint der, seit 2013 keine Katzen mehr?
Ja.
Ach, Snow Leopard, Leopard,
Lion. Genau. Oh, und Gott. Wie gesagt, seit 2013 geht
da
man.
Da muss ich ein bisschen überlegen.
Geht man ja.
Katzen-Content. Wir können, die Folge heißt Katzen-Content.
Ja. Geht man ja quasi.
Podcast, die Podcast, ja.
Das ist was anderes. Geht man ja quasi auf Sehenswürdigkeiten oder auf Locations oder auf Landschaften oder auf Landschaftsbereiche in Kalifornien. Das sind so die Namensgebungen, die man da hat. Monterey, Big Sur, Ventura etc. Catalina, das sind ja alles die Namen, die wir quasi in der Vergangenheit hatten. Und es gibt ja eine Sammlung. Apple hat sich Namen registrieren lassen, nämlich eine ganz, ganz, ganz große Anzahl. Ich möchte jetzt ja auch nicht alle nennen, aber da sind
ja aber einige davon, die in der Liste stehen, die kannst du nicht nehmen.
Naja, es gibt ja
Condor. Kennt jeder an der Flugzeugfirma.
Richtig.
Skyline ist ein Auto.
Punkt. Ja, Skyline kann aber auch was anderes sein. Es kann ja auch die Skyline an sich sein, Hochhäuser Skyline und so weiter.
Wenn einer ein bisschen technikaffin ist, ist Skyline einfach ein Auto, was richtig teuer ist. Grizzly.
Da sind wir wieder bei Tiernamen. Das glaube ich jetzt auch nicht.
Red Trail finde ich auch nicht so. Und Pacific und Redwood, das sind so auch Namen, die sind schon verbrannt.
Was mir natürlich gefallen würde, wäre Miramar. Miramar ist ja auch sehr schön, finde ich.
Da sind wir dann aber nicht mehr in Amerika.
Doch, es ist in Kalifornien. Irgendwo. Es ist alles Kalifornien, alles kalifornisch geprägt. Alle Namen, die dort registriert worden sind, sind kalifornisch geprägt. Ja. Und ja. Letztes Jahr war ja Mammoth quasi, oder Mammoth war ja im Rennen dafür. Das bezieht sich jetzt nicht auf das Mammut, sondern auf ein Landschaftsgebiet in Kalifornien. Also das haben ja auch viele falsch interpretiert. Das ist also eine gewisse Landschaft in Kalifornien. Ne?
Also Miramar ist für mich einfach ein Schwimmbad.
Nee.
Ja, ich meine, so eine Therme und sowas, natürlich ist Miramar in Kalifornien, ne? So ein von San Diego und Vorort, aber Miramar, ist das nicht auch ein Land gewesen? Hieß es nicht früher, ich weiß nicht, Miramar, vertue ich mich da jetzt nicht? Miramar, ja. Wo kannte ich denn Miramar her? Top Gun, glaube ich, ne?
Ich glaube, das hat mit Top Gun was zu tun. Also das erste Mal habe ich Miramar, glaube ich, im Kontext von Top Gun wahrgenommen.
Genau. Also war ja letztens auch wieder dieser komische Film Top Gun, den habe ich mir angucken müssen. Da glaube ich auch war Miramar. Also das sind so Sachen, die sind einfach verbrannt. Also ne, Redwood, Pacific, Miramar ist schön, aber ich glaube nicht, dass es Miramar wird. Weil man hat zu viel andere Gedanken dazu. Ja, also ja. Apple will ja sagen, hey, wir sind Ventura. Gut, wissen, aber wenn man schon das schon googelt und findet andere Sachen dazu.
Naja, wenn ich Ventura google, dann kommt doch Ace Ventura, ja.
Stimmt auch wieder. Ja. Ah, schauen wir mal, wie es heißt. Also, ich sagen wir mal so, ich denke mal, es heißt 15.
Nee. 14. Nein?
14?
14.
Na gut, dann kommt
hätten 14.
Lustig wäre, wenn sie es jetzt 15 nennen würden.
Ja, hätten sie ja was übersprungen. Nein, es heißt
ja, 14. Ja, wäre aber lustig. Division 14 heißt 15.
Mhm. Nein, 13 also ich weiß nicht, wie sie es nennen würden. Ich meine, ich finde es auch immer toll, wenn man jetzt irgendeinen Namen nimmt, der international gut auszusprechen ist.
Düsseldorf.
Nee, also Pacific zum Beispiel. Pacific, das kann man englisch gut aussprechen. Ja. Ne, also bei Big Sur, da haben sie ja auch Big Sur gesagt, da gibt es ja auch verschiedene Aussprecharten. Keiner weiß so richtig, was ist jetzt die offizielle Aussprechart. Wenn ich Sur sage, dann ist da eigentlich ein I und kein U drin, nach meiner Meinung. Das ist, ich würde sagen, Big Sur, Sur, irgendwas mit so dazwischen, sage ich jetzt mal. Da hatte ich auch immer so meine Probleme, das richtig auszusprechen. Was ist es jetzt nun? Monterey war relativ einfach auszusprechen, Ventura eigentlich auch. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, irgendwas zu finden, was international gut von den Lippen geht. Ja, schauen wir mal.
Also Glaskugel.
Wie wann? So oft.
Das heißt also, wann war der Termin?
5. Juni.
Ist ja nicht mehr lang.
Es ist nicht mehr lange, nein.
Ich meine, und glaubst du denn, dass am 5. Juli trotzdem noch
Juni, nicht Juli. Juno.
Juno. Ja. Also in einem Monat ungefähr.
Ein guter Monat, ja.
Einen guten Monat. Mhm. Gut, dann sind ja noch 4 Geek-Cafés dazwischen.
Mindestens.
Aber glaubst du, dass wirklich Hardware vorgestellt wird?
Naja, es wird das Headset, denke ich, vorgestellt. Das ist, denke ich, gesetzt nach meiner Meinung.
Aber das ist ja nicht was du jetzt kaufen kannst. Weil die haben ja den M1 Mac Mini ja damals da vorgestellt.
Wenn sie das Headset wirklich vorstellen, dann bin ich der Meinung, dass sie wenig andere Hardware vorstellen. Weil ja,
und dann aber auch nur für Entwickler, dass man das wie das M1 damals die Entwickler kaufen können.
Ja, das war ja das. Das kann ich mir gut vorstellen. Das war ja das Entwickler-Kit, was man dann kaufen konnte als Entwickler, ja. Mit der Brille weiß ich nicht. Ich denke,
muss doch auch so sein.
Ich denke, sie werden das Ding vorstellen. Und wenn man das Ding kaufen kann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Sie haben ja dann auch ein bisschen Zeit und Luft, den Verkaufsstart so ein bisschen nach hinten zu ziehen. Es kann ja durchaus sein, dass sie das Ding jetzt vorstellen und dass das Ding erst im Januar 2024 zu bestellen ist für die breite Masse und dass es im Vorfeld auch Entwicklerkits geben wird.
Genau, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass auf der WWDC wirklich Hardware kommt. Die machen das dann wieder irgendwie Pressemitteilungen. Was soll denn an neuer Hardware?
Du meinst Hardware außerhalb des Apple Headsets, meinst du jetzt?
Ja.
Ja. Ich glaube auch nicht. Wenn das Apple Headset kommt, glaube ich nicht, dass zum Beispiel auf der WWDC ein Mac Pro kommen wird. Weil das würde zu viel, also die Brille würde dem Mac Pro zu viel Aufsehen, zu viel Berichterstattung wegnehmen im Markt. Entweder kommt
der Mac Pro wäre doch dann eigentlich nur, wenn sie die gleiche Formsprache behalten, also das große Reibekuchen da, Käse da, Käsereibe so rum, dann ist es ja nur Software, also es ist nur Innereien.
Ja, aber das ist ja entscheidend.
Natürlich ist es entscheidend, aber was will denn die große Masse sehen? Ah, die sehen, ah, da der Kasten, der ist sowieso nur für die Filmemacher und die großen Cracks, den kann ich mir sowieso nicht kaufen. Ich habe nicht 40.000 Euro und oder 30, was er dann kostet. Und
Die Sache ist ja trotzdem, egal ob es jetzt ein sehr spezialisiertes Produkt ist, was für eine ganz kleine Zielgruppe interessant ist, was ja durchaus so ist bei Mac Pro, trotzdem nimmt er ja dann, oder das Headset würde ihm ja dann trotzdem Berichterstattung wegnehmen.
Ja, aber wir haben ja nur die Software. Und wenn die Software alleine ist ja schon Werbung genug. Du musst ja nur mal sehen, was ist an Werbung für Apple da. Software alleine sind 2-3 Wochen Werbung. Ja, Berichterstattung drum. Headset kommt vielleicht noch dabei, weil aber das Headset ist eine Sache, die kommt dann Weihnachten. Dann können sie bis Weihnachten immer wieder neue Entwicklungskits da machen. Wenn aber jetzt eine Hardware noch dazu kommt, das ist zu viel. Dann sie lieber 3 Wochen später sagen.
Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wenn das Headset kommt, wird der Mac Pro nicht kommen. Und je nachdem, wenn sich das hardware-technisch ja nur ansatzweise so bestätigt, wie wir es jetzt in der Gerüchteküche haben, wird man da lange Zeit über dieses Headset sprechen. Auch wenn es nicht verfügbar ist, denke ich, noch nicht verfügbar sein wird, wird Apple sehr viel über die Hardware erzählen. Weil sie müssen ja, ne, klar.
Gut, dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt auf den Sendetitel dieses Mal.
Da bin ich auch gespannt, weil ich diesen noch keinen im Kopf habe.
Ich dachte ja, Katzenkonto.
Ah, den hatten wir schon.
Sperrbildschirm, nein.
Ja, schauen wir mal.
Titelfindung. Vielleicht sagst du ja Miramar, Saunalandschaft. Ganz Saunalandschaft.
Ja, das ist auch blöd. Titelfindung gut. Innerhalb eines Podcastes ist nie gut. Das will kein Hörer hören.
Das ist mir auch egal, weil ich sag jetzt Feierabend, ich muss jetzt los.
Okay.
Weil wir sind jetzt unter 2 Stunden.
Das okay. Ist
gut. Ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte.
Ich bedanke mich, dass du quasi, dass
Thomas nächste Woche wieder da ist, auf seinen schönen Urlaub.
Wünschen wir uns doch alle.
Und ich wünsche gute Nacht und auf Wiederhören.
Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.